Ja, was ist denn Stille? Also Stille, gestern haben wir darüber nachgedacht, über Stille. Das ist eben nicht die Abwesenheit von Geräuschen, sondern Stille ist angenehme Geräusche. Jetzt kommt das Geistliche. Was ist denn eine Stille, geistliche Stille, so wie wir das meinen? Im Katholizismus gibt es das Wort, es gibt es nicht dort, es wird dort gebraucht, Kontemplation. Ich kann es kaum aussprechen, aber es heißt so, Kontemplation. Es heißt innere Sammlung, religiöse Betrachtung. Beschauliches Nachdenken und geistiges Sich-Versenken in etwas. Wenn man im Internet Kontemplation eingibt, kommt man an viele esoterische Randgebiete und man denkt, ach Mist, alles besetzt. Aber wir sollten innere Stille, gestaltete Stille besetzen mit positiven Inhalten und es auch dagegen halten, voller Selbstwertgefühl. Ich habe das mal für mich definiert. Für mich ist Stille eine achtsame Haltung der Ruhe, eine achtsame, eine sehr aufmerksame Haltung, damit wird deutlich, dass es nicht Passivität ist. Stille oder Kontemplation ist im Gegensatz zur Meditation. Meditation lässt sich fallen und entleert sich, während Kontemplation konzentriert auf etwas ist. Aber in aller Ruhe, aber in der achtsamen Ruhe. Also Meditation, sich entleeren und Kontemplation ist sich konzentrieren auf etwas. Für mich, der ich gerne fotografiere im Naturbereich, ist es natürlich die Natur. Und eine achtsame Haltung der Ruhe, die mit der Gegenwart des Auferstandenen rechnet. Wir sind ja keine religiösen Leute, die darauf zurückschauen, was hier unser Religionsgründer einst getan hat und es immer wieder auf dem Silbertablett vor uns hertragen, sondern wir sind Menschen, die zurückblicken, dankbar auf das Schauen, aber mit dem gegenwärtigen Leben, hier und jetzt. Er ist auferstanden und er ist hier und er hat etwas mit unserem Alltag zu tun. Und darum, die mit der Gegenwart des Auferstandenen rechnet und sich als aktiv Empfangende ihm hingibt. Wir sind aktiv Empfangende, nicht passiv. Passivität, ich erlebe es immer wieder im Bereich der Esoterik. Menschen, die nur Kanäle sind, Menschen, die Medien sind, Menschen, die sich nur fallen lassen und so hier nicht. Also, mit Stille meine ich eine achtsame Haltung der Ruhe, die mit der Gegenwart des Auferstandenen rechnet und sich als aktiv Empfangender ihm hingibt. Ich bin also, ich nehme mir eine Zeit und achte darauf, Herr, was hast du mir zu sagen? Ich bin in einer Haltung, die rezeptiv ist, die also klar alle Sinne öffnet und darauf achtet, Herr, jetzt rede du zu mir. Ich liebe die Stille als fester Termin, weil wenn ich völlig unvorbereitet der Stille ausgesetzt werde, könnte ich fast verrückt werden. Typisches Beispiel, Mitarbeitertagung. Man geht von einem Geschäftsordnungspunkt zum anderen. Man muss reflektieren, man muss planen, man muss sich Dinge auseinandersetzen. Warum läuft das nicht so gut und so weiter. Und dann eine Andacht und so, jetzt gehen wir alle in die Stille, anderthalb Stunden und so. Kann ich ganz sicher euch sagen, diese anderthalb Stunden sind für mich vertane Zeit. Es gelingt mir nicht, runterzufahren und in die Stille zu kommen, weil mir eine Unmenge Dinge durch den Kopf gehen. Ich bemerke das oft bei Freizeiten, Freizeitangebote für Familien, Freizeitangebote für Einzelne. Die Leute kommen aus der Hektik des Alltags und wollen ihre Hektik direkt in den Urlaub übertragen. Schon am ersten Tag, was machen wir morgen? Und ich sage, sachte, sachte. Direkt, ne? Weil je mehr ich sehe, je mehr ich erlebe, desto mehr Raum oder je mehr Qualität hat mein Urlaub. Bis die Leute mal runterschalten, dauert es oft ein paar Tage. Also so meine Faustregel, wenn Ehepaare ankommen, am dritten Tage zoffen die sich. Am dritten Tag zusammen in einem Zimmer ist ganz furchtbar. Sie sind sich ausgesetzt, sie können sich nicht aus dem Weg gehen und merken, was, das soll mein ganzer Urlaub so sein? Und, ne? Toff. Von daher denke ich immer, lass mal erstmal den dritten Tag rumgehen und dann können wir einsteigen. Manchmal ist der Erholungswert erst nach einer Woche. Und wenn Leute so direkt durchpushen wollen, die übertragen die ganze Hektik des Alltags in den Urlaub. Es geht mir auch so, klar. Ich rede ja leider nicht aus der Theorie. Und darum Stille als fester Termin hilft mir, mich vorzubereiten. Da gibt es Basics dazu, ein paar Grundlagen. Ich plane den Termin ein. Meine Stille am Morgen oder am Abend oder Mittag, je nachdem. Es ist wichtig, dass wir ihn planen und nicht dem Zufall überlassen. Für viele Leute heißt Urlaub, dass sie es für unzumutbar halten, die Erholungswirkung des Urlaubs durch stille Zeit zu unterbrechen oder so. Das ist schon mal eine falsche Haltung. Wenn wir sagen, ja, jetzt habe ich Urlaub und so weiter, wir sollten Gott mit in den Urlaub nehmen. Das gibt dem Urlaub einen ganz anderen Wert. Der Termin ist geplant. Wenn wir ihn nicht planen, unterliegt er dem Zufall und dann kommt es meist nicht dazu. Dann bleibt unsere Bibel liegen ein paar Tage, sie hat schon eine Staubschicht und so weiter. Und es kommt nicht dazu. Planen ist gut. Mir ist aufgefallen beim Volk Israel, Gott hat das Volk auch dadurch geprägt, dass es seine Zeit geplant hat. Es sollte dreimal im Jahr Feste feiern und es sollte einmal in der Woche nichts tun. Wirklich nichts. Am Sabbat. Ihr sollt alles liegen und stehen lassen. Auch dein Knecht, dein Vieh, niemand soll etwas arbeiten. Ich war letztes Jahr in Israel und hatte dummerweise vergessen, dass Sabbat ist, ging in den Fahrstuhl, 12. Stock. Das Ding war auf Sabbat eingestellt, das hält an jedem Stockwerk. 12-mal halten. Ich glaube, am 9. bin ich raus und bin entgegen der Sabbatgepflogenheiten zu Fuß das Treppenhaus runter. Es war furchtbar. Die Leute krümmen keinen Finger. Das ist Gesetzlichkeit, nicht wahr? Aber grundlegend gilt, dass Gott uns Freiräume gönnt und schafft. Das Interessante ist, dass Gott nicht einfach appelliert, sondern Gott ist Vorbild. Er sagt, ich selbst habe 6 Tage gearbeitet und am 7. habe ich geruht. Vorbilder wirken mehr als Appelle, das merken wir ja. Letztes Jahr war ich zu Gast in einer Ferienwohnung. Ich suchte den Hausherrn, die Hausfrau sagte, der ist unten in der Ferienwohnung. Ich ging runter und fand den Mann in der Dusche stehen, putzen. Ja, ich sag, was machst du? Ich sag, das siehst du doch, ich putze. Ja, ich habe ein bisschen zugeguckt und das Zugucken bewirkte, boah, hey, auf die Idee bist du noch gar nicht gekommen. Und seither putze ich bei uns Badezimmer und Dusche nass. Meine Frau traut ihren Augen nicht nach mehr als vielen Jahren Ehe. Fange ich an zu putzen. Aber es war, wie wenn ich üben sollte. Jetzt hat es ein Gipsbein und ich kann Badezimmer putzen, Toilette putzen, Dusche putzen und weiß, wie es geht, weil ich es geübt habe. Appelle wirken nicht. Beispiel. Und Gott gibt ein Beispiel. Er nimmt sich Ruhe. Ich muss die mal wegstellen. Ich suche einen Ort auf, an dem ich ungestört bin. Ungestört heißt nicht Lautlosigkeit, ungestört heißt dort, wo Töne und Impulse mich treffen, die mich nicht aus der Zweisamkeit mit Gott herausreißen können. Dazu zählt nicht im Hintergrund das Radio mit Persil und Drama und Toyota-Werbung, sondern dazu zählt, dass ich an einen Ort gehe, wo ich eben keine Impulse bekomme, die mein Gehirn beanspruchen und sagen, oh, pass mal auf, da ist etwas, das funktioniert da nicht. Mir hilft so ein kleiner Leitfaden, zu meiner inneren Stille zu kommen. Dazu gehört, dass ich zuerst mal mir bewusst mache, ich habe eine Audienz mit dem lebendigen Gott. Ich rede jetzt mit dir. Und Herr, rede du zu mir. Ich beginne mit Gebet. Wo es mir nicht gelingt, zur stille Zeit zu kommen, sage ich es Gott. Es gibt kein Rezept. Oder ich habe kein Rezept, zur stille Zeit zu kommen, sondern ich bete darum. Herr, es fällt mir im Moment nicht leicht, umzuschalten. Und ja, oft bekomme ich sagenhaft gute Ideen genau in der stillen Zeit. Nur es ist der falsche Zeitpunkt. Ich speichere sie extern auf der externen Festplatte ab. Ich nehme ein Papier und Bleistift und schreibe mir dann auf. Eben die Dinge, die ich noch tun will oder gerade als Idee kommen. Sie kommen zum falschen Zeitpunkt und auch dahinter kann das System stecken. Jesus hat diese Stille gebraucht, er hat sie gesucht und hat sie nicht immer gefunden, aber er hat sie auf jeden Fall gesucht und dann eben später nochmal gesucht. Markus 1, Vers 35 bis 36, am Morgen noch vor Tage stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Und seine diensteifrigen Jünger hechten direkt hinterher und sagen, eilten ihm nach, jedermann sucht dich. Ich kann mir richtig vorstellen, dass er echt enttäuscht war. Kann ich denn nicht mal eine Minute allein sein und so? Kann ich nicht mal. Er hat sich dem gestellt, aber er hat sich nicht treiben lassen. Er hat sich nicht leben lassen, er hat gelebt und er hat es nicht, jedermann sucht dich, ist nicht dorthin, sondern er sagte, lasst uns gehen. Wir brauchen uns nicht leben zu lassen, sondern wir bestimmen unser Leben, wir müssen sie auch verantworten. Das ist genauso, wie wenn uns auf der Autobahn jemand an der Stoßstange hinten hängt und uns animieren will, schneller zu fahren. Wir müssen bezahlen, wenn wir durch einen starren Kasten geblitzt werden, nicht wahr? Und wir werden unser Leben verantworten müssen. Aufgabenstellung können und dürfen uns nicht antreiben. Oft tun sie es trotzdem, aber wir entscheiden und wir müssen uns immer wieder zur Stille entscheiden. Für mich gehört dazu, dass wenn ich zu Diensten fahre, früh genug wegfahre und oft plane ich eine Stille ein vorher, wo ich dann nochmal ins Gebet gehe und mich sammle, konzentriert sammle und eben bewusst in die Gegenwart Gottes gehe. Stille als fester Termin ist wichtig, sonst klappt sie eben nicht. Wie machen Sie das mit festen Terminen? Wie macht ihr das? Wie handhabt ihr das? Unvollkommen wahrscheinlich, natürlich, wie wir sind als Menschen, aber was hat euch schon geholfen zur Planung? Kalender? Was bedeutet das?
Ein Monatskalender. Ja. Da werden alle Termine eingetragen, die Mann und ich haben, damit wir das richtig koordinieren und sich da nichts überschneiden.
Ja. Und dann gibt es einen Tag, eine Stunde oder Viertelstunde oder wie?
Genaue Zeitangaben.
Okay, ja. Ja, ich habe einen Bekannten, der plant jeden Monat einen halben Tag der Stille ein. Das finde ich enorm. Das ist gut. Und dazu geht er in den Wald, damit er weg ist vom Telefon. Handy nimmt er nicht mit, um Stille zu haben vor Gott. Er ist in einem Missionswerk, Leiter und ich glaube, er setzt hier die richtige Priorität. Noch eine stille Erfahrung, Planung? Ja?
Also ich habe mal eine stille Zeit, dass ich jetzt allein bin, jeden Morgen.
Ja.
Und da ist auch kein Telefon, gar nichts. Ich weiß, da wo ich meine Tochter anrufe, mache ich es nicht. Und damit gehe ich in den Tag und das hilft.
Ja.
Mit dieser stillen Zeit und die Zwiesprache, und da kann man getrost in den Tag gehen. Also für mich ist es immer eine riesige Hilfe.
Ja. Ich habe mir auch so Abläufe angewöhnt, was nicht zur Gewohnheit wird, das halten wir nicht ein. Schlechte Gewohnheiten müssen wir nicht einüben, die sind von alleine da. Gute brauchen 6 Wochen, bis sie intus sind. Und bei mir hat, wenn es geht, so seine Regel. Dann, wenn meine Frau zur Arbeit gefahren ist, sie arbeitet außerhalb, ich habe ein Heimbüro und waschen und dann für den Körper, Expander ziehen, hier Klappmesser machen, 20 Mal und so. Jeden Tag in der Kontinuität liegt die Kraft, nicht wahr? Und nach dem Körper kommt dann der Geist dran und diese Beständigkeit, die ist gut. Diese Beständigkeit, bevor ich den Computer anschalte, mache ich meine Stille vor Gott. Auch wenn ich berufsmäßig die Bibel lese, ist es wichtig, dass ich sie für mich lese. Und das ist ganz wichtig. Es muss uns berühren und nicht irgendeinen Zweck haben. Wenn wir Menschen nur ansprechen, wenn wir etwas wollen von ihm, merken sie es ja auch. Ne? Es gab mal einen Pastor in unserer Gemeinde, der hat mich nur angesprochen, wenn er was wollte. Jedes Mal, wenn er mich angesprochen hat, habe ich schon innerlich negativ reagiert, weil ich denke, er will nur was von mir. Er interessiert sich nicht für mich, er will was. Ne? Das ist keine gute Voraussetzung. Und darum sollte Stille auch etwas sein, wo wir um Gottes Willen, um unsere Zweisamkeit willen, miteinander eben eine Zeit haben, die wir füreinander haben. So ein Diktiergerät ist auch was Schönes. Man kann auch Dinge aufsprechen, ohne zu schreiben und so. Das nutze ich auch ganz gern. Und dann sage ich kurz meine Idee, die kann ich dann später abhören und umsetzen. Es gibt Stille mit liturgischen Formen. Ich habe das erlebt bei den Schwestern in Warburg, bei Kassel. Es sind evangelische Schwestern, die haben den Tag unterteilt und die haben sogenannte Horen, also Stunden. Morgens, mittags und nachmittags und abends. Es wäre nichts für mich, aber es ist schön. Und sie haben immer wieder Gäste, die es genießen, den Tag in dieser Weise strukturiert zu haben, wo sie ganz bewusst diese Zeiteinteilung mal eingehen. Sie schreiben, unsere Gästearbeit weitet sich aus, darum bauten wir 81/82 eine Kapelle mit einem kleinen Klausurtrakt. So können wir alle Mitbeter ohne Raumnot willkommen heißen zu den Stundengebeten. Kein Gast ist verpflichtet, sich einzureihen, aber ebenso herzlich willkommen. Um 6 Uhr früh ruft die Glocke zur ersten Gebetszeit. Dann treffen sich die Schwestern, die im Hause sind, alle weiteren 3 Stunden zum Gebet. Die Arbeit ruht. Herr, da bin ich. Inzwischen wissen wir um den Schatz, der uns damit geschenkt ist, wenn wir auch die Zucht und die Hingabe immer neu einüben müssen, damit weder Routine noch Verkrampfung entstehen. Dem Gotteslob ist nichts vorzuziehen, so sagt St. Benedikt, um 9 Uhr wird die Gästearbeit, Gebetszeit, dem jeweiligen Kreis der Besucher speziell angepasst und am Nachmittag um 15 Uhr schweigen sie einfach in der Gebetszeit und gedenken an die Kreuzigung Jesu, es war die Zeit der Kreuzigung, ist auch ein Ding. Diese rituellen, diese liturgischen Dinge sind etwas, was in den Freikirchen wieder Einzug hält, Freikirchen, die sich davon entledigt haben, sich deshalb entledigt haben, weil die etablierten Kirchen diese zum Teil nur noch als Form haben, aber keine Inhalte mehr. Es sind Rituale, die entleert sind, leere Hülsen, aber mehr nicht. Aber Freikirchen entdecken sie wieder, in Kirchen auch natürlich, aber werden sie wieder entdeckt und werden mit Inhalt gefüllt. Aber alles, was regelmäßig ist, unterliegt dieser Gefahr, auch bei uns. Auch wir, selbst wenn wir auf die Geschichte der Kirchen gucken, bei uns ist das genau dasselbe. Wir müssen uns immer wieder überprüfen, ist etwas nur noch Form oder ist es noch mit Inhalt gefüllt. Liturgische Formen, sie werden gesucht, der Mensch sucht wieder nach Halten und nach Formen. Der Jakobsweg ist auch so etwas, diese Entdeckung der Entschleunigung. Diese Entdeckung der Stille. Für viele mag es nur ein religiöses Event sein. Ich denke jetzt an Kulturchristen, die das eben mitmachen ohne tiefen geistlichen Sinn. Aber ich entdecke auch Christen, die eine bestimmte Beziehung haben, eine feste Beziehung zu Gott haben und die ihn auch machen. Was ihnen allen gleich ist, ist, sie gehen einen langen Weg zu Fuß. Nicht mit dem Rad, nicht mit dem Auto, nicht mit dem Motorrad, nicht mit dem Flugzeug, zu Fuß. Während sie zu Fuß gehen, in dieser Langsamkeit, haben sie Zeit nachzudenken, haben sie Zeit, zu sich selbst zu kommen, haben sie Zeit, über Gott und über sich nachzudenken. Und viele der Jakobsweg-Pilger lassen ihre Armbanduhren dort in Santiago auf dem Kompostberg, da lassen sie liegen, nicht wahr? De la Compostela. Ja, lassen sie ihn liegen. Lassen Sie Ihre Uhren liegen. Was bedeutet, ich lasse mich nicht mehr treiben? Wir können das beobachten und beurteilen, wie wir wollen. Es liegt eine tiefe Wahrheit darin. Und ich entschleunige meinen Alltag, indem ich oft bewusst innerhalb des Ortes zu Fuß gehe. A, schone ich die Umwelt, weil ich keinen Sprit verbrauche und keinen Parkplatz suchen muss. Und B, habe ich Zeit, meine Seele, oder ich laufe in der Geschwindigkeit meiner Seele, nicht wahr? Wenn ich von einer Reise zurückkomme, bin ich oft schon da, aber meine Seele ist noch auf der Autobahn und meine Frau weiß, also nicht direkt ankommen, schön, dass du da bist, weil der Wasserhahn tropft und so. Ne? Das war am Anfang unserer Ehe, bis wir furchtbar uns gestritten haben. Heute weiß sie, er braucht eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann ist er wirklich da. Dann klopft auch die Seele oder klingelt an der Tür, kommt rein, wir sind wieder da, nicht wahr? Aber vorher nicht. Ich nutze diese Zeit, ich verräume alles, meine Geräte, meine Kleider, alles. Meine Frau findet das furchtbar ordentlich, aber es ist nur, weil sie ihre Koffer tagelang stehen lässt. Aber sie kann das ja erlauben, ich nicht. Ich würde nur aus dem Koffer leben, weil ich ja zu oft unterwegs bin. Aber hier, wir brauchen Entschleunigungen in unserem Alltag, Zeiten, die wir uns gönnen, Zeiten, die wir uns auch füllen, ob liturgisch oder nicht, ist nun egal. Aber auch Liturgie kann uns helfen, weil es feste Formen sind. Wir müssen zum Beispiel bei liturgischen Gebeten nicht aktiv formulieren, wir beten, was vorgegeben ist. Ich persönlich liebe es nicht, erinnert mich zu sehr an den Katholizismus, in dem ich sozialisiert war, aber es hilft trotzdem, auch wenn ich es nicht mag, es hilft trotzdem. Und in Zeiten der Not habe ich entdeckt, es ist auch dann für mich mal dran. Es war in einer Gemeinde, wo der Gemeindeälteste, mit dem ich noch gesprochen habe, eine Stunde später gestorben ist. Seine letzten Worte an mich waren, er hat mir erzählt, wie er einen Demenzkranken begleitet hat bis zu seinem Tod. Und in der letzten Minute des Lebens dieses Demenzkranken hat er angefangen zu singen, ein Lied, ein Kirchenlied. Und er sagte, er war nochmal voll bei Bewusstsein, hat das Kirchenlied gesungen, war fertig und starb. Und er sagt, so will ich auch mal sterben, mit Gottes Wort. Und so starb er. Eine Stunde später ging er nach Hause nach meiner Veranstaltung, riss einen Kalenderzettel ab, las ihn, fiel tot um und war weg. Ich war zu der Zeit gerade bei der Pfarrfrau, sie hörte das und war so außer sich vor Trauer, dass mir die Worte fehlten. Ich fühle mich völlig ohnmächtig gegenüber dieser Trauer. Ich habe dann ein Buch aus ihrem Regal gezogen mit liturgischen Gebeten und empfand das als ein Riesengeschenk. Ich habe es einfach nur gelesen. Ich ließ beten. Ja, es gibt auch Situationen, wo wir zu sehr vielleicht unter chronischem Schmerz leiden oder auch unter die Psyche, depressiv. Auch Christen können das erleben. Auch dann können wir beten lassen. Okay. Kontemplation ist die beschauliche Stille, ist die Sammlung, wo wir uns konzentrieren. Und manchmal lege ich Pausen ein auf meiner Dienstfahrt und konzentriere mich auf Gott. Warum? Weil ich weggefahren bin, völlig unvorbereitet. Nicht vom Stoff, aber vom Inneren her. Die letzten Worte waren vielleicht noch Streit oder Uneinigkeit oder Disharmonie. Wir sind nur Menschen und Menschen im geistlichen Dienst sind da nicht anders. Oder Stress und Hektik oder Unwillen oder was auch immer. Wir wissen ja, wovon unser Leben so oft geprägt ist. Und dann fahre ich und denke, Mensch, so kannst du nicht ankommen. Oft nehme ich mir bewusst eine Zeit, die plane ich mir dann ein. Auch auf der Fahrt hierher habe ich mir eine Zeit eingeplant und dann. Ja, ich erinnere mich einmal, ich stand mit einem Auto an einem Waldparkplatz und war innerlich völlig ausgelaugt. Ich kam aus der Hektik und sollte den Menschen irgendetwas sagen, was nicht zu meinem Leben passte. Ich hätte sagen können, das haut nicht hin, aber ich wollte ja doch Inhalte weitergeben. Ich habe dem Herrn diese Dissonanz gezeigt. Ich habe ihm gesagt, Herr, ich habe nichts zu bringen, ich bin leer, ich bin ausgepumpt. Eigentlich bräuchte ich einen Input und ich sollte ihn geben. In manchen Zeiten erkennen wir ja so die zwei Seiten unseres Lebens. Die eine Seite ist die Fromme und die andere Seite, das sind die Abgründe. Da gucken wir runter und denken, das Das ist, gehört wirklich zu meinem Leben und es gehört dazu. Das war so ein Augenblick. Ich hielt am Parkplatz, Waldparkplatz, habe vor dem Herrn mein ganzes Leid geklagt, war innerlich völlig leer und bat den Herrn, mir ein Zeichen seiner Gegenwart zu geben. Er hat nicht geredet zu mir durch die Akustik, aber vor mir sah ich, wie die Bäume sich bewegten. Bewegten in einem ganz starken Wind. Und ich wurde bei Tisch gefragt, wie bekommst du denn mit, ob Gott redet? Und ich sage, ich kann es nicht sagen. Das sind innere geistliche Sensoren, die mir klar machen, es ist der Herr. Es war so eine Situation. Der Baum vor mir bewegte sich aber in einem derartigen Maß. Das war unglaublich. Ich dachte, man sieht nichts. Diese gewaltige Kraft, unsichtbare Kraft. Weil nun das Wort für Wind im Griechischen und im Hebräischen das gleiche Wort ist wie für Geist, Atem, Kehle, Hauch, kann man für Wind auch Geist einsetzen. Der Geist weht, wo er will. Oder der Wind weht, wo er will. Johannes 3, nicht wahr? Eine unsichtbare Kraft und doch da. Wir sehen sie nicht, aber sie bewirkt etwas. Und es war Reden Gottes zu mir. Ich bin da. Ich bin da. Und ich bewege dich. Und ich führe dazu, dass Menschen sich beugen. Und so. Ich habe es als Reden Gottes empfunden. Ich könnte es niemand beweisen. Und vielleicht sitzt mancher hier und denkt, naja, das ist recht banal. Für mich war es die Tröstung. Ich bin weiter und wusste, der Herr wird mich gebrauchen, auch wenn ich nicht der bin, den ich gerne sein wollte. Reden Gottes, Kontemplation. Es ist die Intimität zwischen Gott und uns. Es ist das, was uns erfüllt und nicht den Nachbarn. Es ist das, was wir erleben, was wir niemals dem anderen beweisen könnten, selbst wenn wir noch so beredt sind. Kontemplation, Besinnung, aktives Offensein für das, was der Herr uns zu sagen hat. Ja, bei der Kontemplation richten wir den Blick nicht nach innen, wie beim Yoga. Ich hoffe, Yoga wird nicht hier verstanden als eine pure Gymnastik. Yoga ist mehr als Gymnastik. Es ist den Blick nach innen gerichtet, sondern Kontemplation ist den Blick nach außen gerichtet. Sie ist nicht egozentriert, sondern Christuszentriert. In uns finden wir nicht das Richtige, sondern Christus. Christ bei Christus. Wir sind nicht passiv wie Medien, wir sind aktiv. Wir lassen uns nicht fallen und denken, mal sehen, was da kommt. Medien, typische Medien wie Mohammed zum Beispiel, und wir diktierten ihm am Morgen und am Abend Diktate. Mormon, das Buch Mormon, und es wurde diktiert, oder Jakob Lorber und so. Es gibt verschiedene Schriften in dieser Welt, die beanspruchen, direkt vom Himmel diktiert worden zu sein. Es sind alle durch mediale Menschen gekommen. Aber wir sind nicht passiv, sondern aktiv. Passiv sind Leute, die sich in Hypnose begeben oder sonst irgendwie in Techniken und so weiter. Kontemplation ist keine Technik, sondern ist das Beschränken auf das Wesentliche. Herr, jetzt lass mal alles andere weg. Mein Auto, was klappert, die Auseinandersetzung mit meiner Frau, der Ärger mit meinen Kindern und all diese Dinge, die unser Leben oft so belasten, sondern ich beschränke mich jetzt ganz auf dich, du und ich. Erst aus der Mitte der Begegnung mit Christus erwächst uns die Stärke, wo wir wieder nach außen wirken können und wo wir dann die Probleme und die Herausforderungen angehen können. Wir schalten also nicht alles Wollen aus, das macht Gott nie, sondern wir richten es auf die Gegenwart Gottes. Hier ist der Unterschied zur Meditation. Und wir meditieren nicht, wir haben keine Stille, wo wir dann irgendwie im Leeren, im Vakuum etwas empfangen, sondern wir haben unser Wollen ganz klar im Griff. Wir sind auf Christus gerichtet und wir wollen mit ihm und mit sonst niemandem Kontakt. Wir sind nicht passiv, sondern aktiv. Wir werden in einer Haltung der Kontemplation zunehmend sensibel für Gottes Gegenwart. Das klappt vielleicht nicht nach der ersten Minute, da müssen wir Geduld mit uns haben. Es gibt Dinge, die müssen wir lernen, dazu gehört das Fahrradfahren, da gehören viele Dinge, auch die Stille. Wir können lernen, sensibel zu werden für seine Gegenwart. Dazu brauchen wir Zeit, damit wir runterfahren, und brauchen Geduld. Wir schauen betrachtend an mit den Augen des Herzens und in diesem Baum. Meine biologischen Augen haben einfach gesehen, ein Baum im Wind, was soll's. Aber meine inneren Augen haben erkannt, Reden Gottes, Pneuma, Ruach, der weht und der unsichtbar ist. Ich sehe nichts. Meine Einsamkeit, meine Gefühl der Einsamkeit ist nicht die Realität, sondern seine Zusage ist es. Es gibt keinen Ort nach Jeremia 29, es gibt keinen Ort, an den Gott nicht hinreicht. Und ich bin in dem Bewusstsein hingefahren, wenn ich an diesen Ort fahre, bist du auch da. Das gibt mir eine ganz andere innere Haltung. Und ich kommuniziere mit ihm durch die Innenwohnung des Heiligen Geistes. Er hat meine inneren Sensoren angesprochen durch das Wehen des Geistes. Ich habe also nicht nur gesehen, sondern ich habe auch interpretiert und verstanden, weil ich eben innerlich auf Empfang war. Es geht nur durch den Heiligen Geist und eben nicht über den Verstand. Gott ist nicht irrational, sondern überrational. Irrational, nein, das ist er nicht. Er schaltet unseren Verstand zum Beispiel nicht aus, aber er übersteigt ihn. Und wenn er so zu uns redet, ist das nicht die Ebene der Rationalität. Da können wir sagen, ja, beweisen kannst du es nicht. Klar, können wir es nicht beweisen, aber wir wissen, es war Gottes Reden zu mir. Und das ist schön, wenn man das erfährt. Es sind dann Erfahrungswerte und weniger Wissenswerte. Für manche ist die Kunst ein Zugang zur Stille. Ich bin eher eine Kunstbanause, ist nicht mein Ding, aber für manche Menschen ist es das. Ich habe das erste Mal so eine Ahnung bekommen, was Kunst sein kann, als ich dieses Jahr in London in der Nationalgalerie war und mir die flämischen Maler angeschaut habe. Da gibt es flämische Maler, die haben ihre Zeit abgebildet und haben irgendwo versteckt im Bild einen Teil des Lebens Jesus abgebildet. Ganz grandios. Man schaute sich das Bild an und suchte, wie hat er das in Verbindung gebracht. Also praktisch das Schauen hinter die Kulissen des Alltags. Da waren Frauen, die haben Hühner gerupft und so weiter und Gemüse geschält und so weiter. Also war ganz interessant. Und im Fenster hinten sah man dann etwas aus dem Leben Jesu. Und als ich aus der Nationalgalerie trat, habe ich gemerkt, wie dieses Betrachten dieser schönen Bilder mir eine Ruhe gegeben hat, einen Frieden, eine Ausgeglichenheit, wie ich die noch selten erlebt habe. Und dann, das war wahrscheinlich mein einziger Zugang zur Kunst, sonst habe ich damit nichts zu tun. Ja. Ja. Mit moderner Kunst habe ich es gar nicht. Ne? Da steht da irgendwo ein abgeknickter Trinkhalm. Ich denke, das hätte ich auch noch hingekriegt. Ne? Ja. Ja. Aber künstlerisches Schaffen spricht die Sinne ganzheitlich an. Dieses Ganzheitliche fehlt uns oft. Viele unserer Gottesdienste sind absolut kognitiv. Wir reden glückliche Worte und nur der Kopf. Wir haben Lehre, wir brauchen sie, aber es fehlt oft mehr. Auch die Emotionen, auch das Bildhafte, also das Ganzheitliche. Und da haben wir sicher noch Nachholbedarf. Es berührt durch die Vielschichtigkeit. Worte, da können wir knallhart, präzise ausdrücken, was wir wollen. Wir können definieren. Und Theologie ist ja zu einer Theologie der Worte geworden, als sie griechisch wurde. Als die griechische Philosophie Einfluss genommen hat bei Origenes. Da ist die Theologie zur Theologie der Worte geworden und seither kann man Theologie sogar studieren als, ne, als richtig als Fach, ohne mit dem Herzen mit Gott in Berührung zu kommen. Das ist Wahnsinn. Diese Definition ist nicht schlecht. Wir brauchen eine Theologie der Definition, aber sie erfasst Gott in seiner Wirklichkeit nicht oder nicht ganz. Sie erfasst ihn überhaupt nicht, wenn das Herz nicht auch geöffnet ist. Aber Bilder sind vielschichtig und viele Wahrheiten werden uns in Bildern mitgeteilt. Die Offenbarung ist ein Buch in Bildersprache. Und ich sah das Lamm, nein, nicht nur das Lamm, das Lämmchen, diese Verkleinerungsform und Offenbarung 13, ich sah diese Bestie mit den vierfach ausgeprägten Wesenszügen von Raubtieren. Diese beiden Bilder zusammen haben einen Verkündigungswert, da schnallt man ab. Dann sagt man sich, was will dieses Lämmchen gegen so eine Bestie ausrichten? Wenn es noch ein Schafbock wäre, aber auch ein Schafbock würde nichts tun. Nicht wahr? Dieser krasse Gegensatz. Und dann wird gesagt, und das Lamm siegte. Und so, wow, das sind Bilder, die vergisst man nie und nimmer, wenn man ihr Informationsgehalt kennt. Und hinter Bildern stecken oft Fakten. Jesus gebrauchte Bilder in der Bildersprache, Gleichnisse, um zu verhüllen und aufzuhellen. Verhüllen für diejenigen, die dein Informationsgehalt nicht mitbekamen, die dachten, ach, jetzt hält er so einen landwirtschaftlichen Vortrag, ne? Dann hätte er besser bei der Raiffeisen gehalten, statt hier in der Kirche und so. Aber sie haben nicht mitbekommen, dass er über geistliche Dinge gesprochen hat, nicht wahr? Ja, Bilder. Kunst hat oft Bilder. Es gibt im katholischen Bereich einen Maler, ist Sieger Köder, ein ganz komischer Name, aber ein toller Mann, Sieger Köder, ja, der ganz wunderbare Bilder gemalt hat. Zum Beispiel das Hohelied, die Braut, wunderschön. Und dann die Mauer, die die Braut trennt vom Bräutigam und der Bräutigam vor der Tür. Man sieht sie beide, beide. Sie haben riesige Sehnsuchten zueinander, aber noch trennt sie die Mauer und sie ist gerade dabei, die Tür zu öffnen. Ganz herrlich. Das Hohelied ist ja selbst auch ein Bild für die Gemeinde und Jesus, für die Gemeinde und Gott. Gott sagt oft, du bist meine Braut oder du bist eine untreue Frau. Nicht wahr? Diese Bilder gebraucht er für Israel und für die Gemeinde ist es in der Offenbarung wieder. Auch Jesus, das Lamm und die Braut, Offenbarung 19, Bilder, die mehr ausdrücken als Worte. Bilder, die zeigen diese Zugeneigtheit. Und Kunst kann uns das vermitteln. Kunst, christliche Kunst, wo wir da schauen und kontemplativ dabei bleiben. Die Stille hat Zeit. Warum? Weil es um Jesus geht. Die Stille lässt sich nicht drängen. Ich habe nur 5 Minuten Zeit, jetzt mach mal. Nein, Herr, ich nehme diese Zeit für dich. Ich bin da für dich. Ich möchte ganz auf dich hören. Ich möchte deine Stimme hören. Ich möchte von dir berührt werden. Ich möchte deine Gegenwart erfahren. Und während ich etwas anschaue, kann Gott möglicherweise durch etwas zu mir reden. Wenn ich etwas anschaue, was mich anspricht, wenn ich keinen Bezug dazu habe, nützt es nichts. Jeder hat einen anderen Zugang. Es gibt ja auch ein Buch über die verschiedenen Zugänge. Manche halten die Zugänge schon für Gottes Reden. Nein, sie sind nur Transportmittel. Bei diesem Foto ist nur ein Foto, es ist ein Speckstein. Hat eine Kollegin von mir gemacht. Und ja, wenn ich ihn so betrachte, kann es manches aussagen. Was denken Sie so, wenn Sie diesen Speckstein, ist ein blödes Wort, ne? Aber was denken Sie, wenn Sie dieses Herz betrachten, das sie rausgeschliffen hat, dem sie eine Form gegeben hat? Was entdecken wir an diesem Herzen? Ein gespaltenes Herz. Ein gespaltenes, ja. Ein offenes Herz. Offen, wo, wie? Achso, oben, ja, dieser, genau. Mhm. Oh ja, genau. Verletzt. Es ist offen, ja, es ist auch durchlässig für Licht. Ne? Es ist ganz dünn an dieser gespaltenen Stelle. Und so ein Herz kann eine Predigt sein zu uns. Es stellt unsere Gespaltenheit dar. Unsere Seite, wo wir nach außen treten, und diese Seite, wo wir uns selber kennen und wissen, das ist ganz anders. Das sind Verletzungen, das sind Narben, die tragen wir mit. Und Narben gehören zu unserer Biografie. Mich fragte eine Frau, die ihre beiden Arme so verritzt hat, dass sie vernarbte Arme hat, was soll ich machen? Ich sage, trage sie als Zeichen deines früheren Lebens und stehe dazu. Du hast es überwunden und du bist heute frei. Und diese Narben zeugen von deinem Früher und deine Worte und das, was du dazu sagst, von deinem Jetzt. Ich habe einen Mann kennengelernt, der war von Kopf bis Fuß tätowiert. Alle mögliche an Unsinn und auch teuflischen Sachen. Er sagt, was soll ich tun? Und ihm sagte ich das Gleiche. Trage sie zum Zeichen deiner Erneuerung und sprich darüber. Das war dein früheres Leben. Und du hast direkt einen Anknüpfungspunkt. Du kannst sagen, das war früher, aber ich will ihnen sagen, was heute ist, was jetzt ist. Hier wird unser Minus zum Plus. Und ja, das sind so Gedanken, die uns kommen können, wenn wir uns die Zeit nehmen. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott unsere Gedanken infiltriert, dass Gott unsere Gedanken nimmt, ganz behutsam in eine Richtung lenkt und dass Gott unsere Gedanken nimmt und uns etwas über uns selbst offenbart, was wir erkennen und sagen, ja, Herr, und ich bin bereit, dein Licht in meine dünnste, schwächste Stelle durchscheinen zu lassen. Dein Licht gibt meine Strahlkraft. Da ist zwar noch die Narbe, das sind die Dinge von früher, aber. Und so finden wir in die Zwiesprache mit Gott. Gott ist Geist und er verbindet sich mit unserem Geist. Römer 8, Vers 16, nicht wahr? Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Nicht unserem Gefühl, nicht unserem Verstand, sondern unserem Geist. Und der von Jesus erweckte Geist ist in der Lage, darüber zu kommunizieren. Wo wir uns Zeit nehmen, wo wir Stille nehmen, wo wir nicht unter Eile stehen, wo wir um Jesu Willen vor ihm kommen, können wir Stille auf diese Weise nutzen. Gestaltete Stille kann eben bedeuten, dass ich mich bewusst mit etwas hinsetze, was ich von vornherein in die Hand nehme, was ich von vornherein anschaue, wo ich mich hinstelle oder hinsetze auf einen Baumstumpf und mit offenen Augen, nicht passiv, sondern aktiv, anschaue und sage, Herr, rede du jetzt zu mir. Ich bin bereit, Herr, rede. Was immer du mir zeigen willst, zeig es mir. Und was immer du mir über mich selbst zeigen willst, was ich sehe, das tu. Und auf diese Weise bekommen wir wunderbare Eindrücke und Zugänge. Ich will mal jetzt eine kleine Präsentation zeigen aus Bildern aus der Natur, wo ich so Gedanken mit verbunden habe, einfach als Anregung. Für mich ist die Natur, ist die Natur ein Transportmittel zu Gott. Sie ist nicht Gott. Da ist der Unterschied. Es gibt Leute, die sagen, ich finde Gott in der Natur. Das sind diese Pantheisten. Die glauben nicht an einen persönlichen Gott, sondern sie vergöttlichen die Natur. Nein, das ist nicht gemeint. Sondern es geht darum, in der Natur, hinter der Natur den Schöpfer zu sehen. Ich bete nicht das Geschaffene an, sondern den Schöpfer. Das ist der entscheidende Unterschied. Während eben Kulturchristen, die scheuen, zum Gottesdienst zu gehen, lieber in den Wald gehen und sagen, das war mein Gottesdienst. Das war er nicht. Das war er nicht. Das war eine gute Hinführung. Aber es war noch nicht Gott selbst. solche Bilder, solche Musik kann einen gefangen nehmen und kann einen in eine ganz andere Welt wegführen und kann dann zur Anbetung Gottes führen. Ja, manchmal stehe ich vor einer Blüte oder vor einer Biene oder auch vor einem Spinnennetz, das eigentlich, was wir eklig finden, wenn wir es im Gesicht haben. Aber ein Spinnennetz mit Regentropfen drin, ne, ist ja unglaublich. Ja, und dann kann ich den Herrn anbeten und preisen. Und das ist dann der Zugang, der mir hilft, ihn einfach zu sagen, Anbetung, was er mir bedeutet. Herr, du öffnest mir den Blick für deine Herrlichkeit. Diese grazilen Dinge, die du geschaffen hast, die Fähigkeit der Spinne, solche Netze herzustellen, die Schönheit einer Blume, die sich abhebt und so, die Herrlichkeit eines Regenbogens und. Und vielleicht sind es nur ein paar Minuten und das sind doch Werte für die Ewigkeit, weil ich darüber mit dem Herrn spreche, seinen Charakter, seine Größe, seine Herrlichkeit anspreche und mir bewusst mache, all das und noch viel schöner werden wir in der Ewigkeit sehen. Und wenn man es jetzt wie hier arrangiert mit Musik, ist das ein Stück von Ewigkeit. In der Ewigkeit wird Musik eine Rolle spielen und Farben, die in viel größerem Maße da sind. Augenblicke der Stille sind so etwas Kostbares. Wenn wir dann zurückkommen, haben wir Kraft gesammelt. Und es geht eben nicht nur um Natur, Natur an sich, sondern es geht Natur als Transportmittel zu dem lebendigen Gott. Gab es ein Bild oder Bild-Text-Kombination, was jemanden gerade angesprochen hat, wo er sagte, das habe ich für mich als angenehm empfunden oder besonders angenehm?
Ja. Wirklich scharf zu bekommen für Details, wie zum Beispiel auch bei den Flügeln, um an die Durchsichtigkeit auch erkennen konnte, das finde ich hier schon faszinierend.
Ja.
Oder so eine Wiese mit vielen Millionen von Blumen. Und wenn man dann eine sich beim Detail anguckt, dann sieht man erst die Schönheit, dass man sonst so einfach nur so wahrnimmt, so ganz allgemein. Aber das Detail zu sehen, das ist faszinierend.
Ja, es schafft uns den Zugang zu Gott, ihm einfach Dinge zu sagen, die er gerne hört. Wie sehr sehnt sich Gott danach von uns, um seiner selbst willen angesprochen zu werden und eben nicht nur dann, wenn wir sagen, Herr, gib mal, ne, mach mal schönes Wetter, mach die Straßen eisfrei, ne, gib mir Geld, gib mir Arbeit, mach dies, mach das und so weiter. Ja, das tut Gott auch und er tut es gern, aber um seiner selbst willen. Aber bevor wir in der Anbetung irgendwie ins Stammel kommen und überlegen, was kann ich denn sagen und so irgendwie fromme Worte rauspressen, die nicht zu uns gehören, ist eben so ein Zugang, das Mittel, um in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen und ihm sagen, Herr, wie großartig musst du sein, wie toll. Und um seiner selbst willen. Ich werbe sehr dafür, den Herrn zu suchen, weil er Gott ist und als Hilfestellung eben Zeiten der Stille einzuplanen. Im Sommer mache ich das oft, dass ich eine Pause mache an einem Rastplatz mit einer Wiese, genau. Und dann gehe ich auf die Suche nach Dingen, die ich fotografieren kann, aber auch nach Dingen, die mir seine Herrlichkeit offenbaren. Und dann setze ich mich hin und rede Gott über das, was ich gerade gesehen habe. Geplante Stille, gestaltete Stille, dazu gehört auch, dass ich Zeiten nutze, die mich eigentlich ärgerlich machen. Ich stehe im Stau. Ich stehe regelmäßig im Supermarkt an der Kasse, wo jemand seine PIN nicht mehr weiß, wo gerade die Kassenrolle gewechselt wird oder wo irgendein Ding eben nicht über den Scanner geht und die Verkäuferin muss irgendwo hinterlaufen, um was Entsprechendes zu holen, um es über den Scanner zu ziehen. Und ich könnte mich ärgern, aber ich kann auch da stehen und kann sagen, so Herr, ich bin nicht begeistert über die Verzögerung, aber ich bete. Ich bete für die Menschen vor mir. Ich bete für den, der seine PIN vergessen hat. Ich weiß, wie das ist. Ich bin auch so ein Dösbattel, der schon mal da stand. Und ich sage, geben Sie Ihre PIN ein. Welche PIN eigentlich? Ich war völlig starr vor Schrecken und es fiel mir nicht mehr ein. Ja. Oder im Verkehrsstau. Wir werden unsere Zeit gelassener leben, weil wenn wir damit rechnen, dass Gott in jeder Situation dabei ist, ist er auch im Stau mit dabei. Und wenn er uns Stau zumutet, dann ist er auch da dabei. Wir haben das mit einem gegenwärtigen Gott zu tun. Und wir können die Zeit nutzen, um mit ihm zu reden. Ich habe mir das angewöhnt und ich habe bemerkt, ich bin weniger ärgerlich, indem ich einfach anfange zu beten. Herr, ich lege deinen Namen auf diese Kassiererin. Du siehst, wie verhärmt sie aussieht. Die muss Sorgen haben oder so. Ne? Ich habe Zeit. Ansonsten interessiert mich die Verkäuferin nur in ihrer Funktionalität. Aber ich bin zur Stille gezwungen. Ich habe mir sie nicht gewählt, also nutze ich sie. Oder die Frau neben mir oder der Mann neben mir oder was auch immer. Und dann können wir für Menschen beten, für Menschen oder sie segnen, die gerade gefordert sind. Herr, du weißt, warum sie oder er gerade so jetzt reagieren. Stille, die uns zufällt, aber die wir nicht vergebens haben. Stille durch bewussten Verzicht bedeutet für mich, dass ich Dinge für mich ausschließe, weil ich Prioritäten setzen will in meinem Leben. Es ist mir nicht möglich, dem Lärm des Alltags zu entgehen und der fortwährenden Aktivität sie hinter mir zu lassen, aber ich kann diese Situationen nutzen, um noch das Beste daraus zu machen, etwa Autofahrten. Ich verzichte oft bewusst für eine Zeit lang auf Radio, auf CD, auf alles, was mich zerstreut. Zerstreuung ist das Gegenteil von Sammlung, ne? Und Zerstreuung ist für den Menschen ohne Gott das Mittel, um wieder zu Kraft zu finden. Zerstreuung kann es auch sein und wir müssen dem nicht feindlich gegenüberstehen. Aber wenn wir uns Zeiten wählen, wo wir nicht zerstreuen, sondern konzentrieren, wo wir kontemplativ eben oder anbetend oder nutzen, diese Stille nutzen, die wir uns nehmen, dann hat das auch Auswirkungen auf unser Leben. Ich nutze oft die langen Fahrten, um zu beten für die Menschen, denen ich begegnen werde. Um zu beten, um die Wirkung dessen, was ich sage oder eben Dinge vor Gott zu bereinigen. Wie viel hat mir Gott schon auf Fahrten aufgezeigt über mich selbst und hat mir diese lange Fahrt zu einer Gebetszeit auch gemacht? Wir sollten nicht das Leben in einer technisierten Welt und das geistliche Leben trennen. Das eine ist dies und das andere ist das, so auseinander, sondern wir sollten sie zusammenbringen. Geistliches Leben und Leben in einer technisierten Welt. Wir können inmitten dieser Dinge die Stille suchen. Für mich bedeutet es auch, dass ich mich bewusst öfter mal entscheide, eben Dinge nicht zu schauen im Fernsehen. Und sage, nee, das lasse ich jetzt ganz bewusst. Es geht, ja, manchmal geht es darum, dass wir bewusst unser Leben gestalten und nicht nur uns leben lassen. Wir können nicht aus den Zwängen heraus, wir kommen nicht aus den Pflichten heraus, ist ganz klar. Aber wir sollten eine Einheit suchen aus vom inneren und äußeren Menschen. und nicht so sehr in dieser Gespaltenheit leben. Hier ist jetzt Gemeinde und da ist dann Geschäftswelt und hier ist mein Äußeres gefragt und dann mein Inneres. Nein, wir sollten jede Situation nutzen, um auch mit unseren inneren Menschen und die Beziehung zu Gott da hineinzutragen in die Situation, die gerade entstanden ist. Manchmal suche ich inmitten einer großen Stadt, inmitten des Lärms, bewusst Stille auf, in einem Park, in einer Kathedrale, in einer Kirche, nicht wegen des sakralen Baus willen, sondern weil Kirchenbauten oft umbaute Räume sind, in denen eine Stille herrscht. Es ist mir dann egal, ob da katholischer Firlefanz ist mit Weihrauch und so, oder orthodoxer Firlefanz, sondern mir kommt es einfach darauf an, Stille zu haben. Und dann gehe ich dann in dieses Gebäude hinein, setze mich in eine Bank und genieße es, in der Gegenwart Gottes zu sein. Also, aber wie gesagt, nicht, weil es irgendwie ein heiliges Haus wäre, sondern weil es ein Haus ist, in dem Stille ist. In der gedämpften Akustik eines Doms in einer Großstadt merken wir erst, wie belastet wir sind durch das Lärmen, Huben, Schreien, Kleinkunst, dies und das und jenes. Und erst abseits davon finden wir wieder zu uns, finden wir auch unsere Gedanken und so. Ja, es kann auch ein Café sein oder eine Dachterrasse irgendeines Kaufhauses oder so etwas. Dieses kurze, dieses betende Schweigen in der täglichen Routine, wo ich einfach innehalte. Auch auf Messen oder so. Man ist ja den ganzen Tag ständig Menschen ausgesetzt. Und doch kann man sich so Pausen suchen, wo man sagt, jetzt, ja, ich schweige, ich bete, ich halte Zwiesprache mit Gott. Das sind Augenblicke, in denen wir uns der Gegenwart Gottes neu versichern können, des Auferstandenen neu bewusst machen können, wo wir still unser Gegenüber segnen, das uns was verkaufen will, das uns mit seiner ganzen Hinfälligkeit auffällt, trotz makellosem Make-up, trotz makellosem Anzug, trotz schneeiger Frisur und so. Das Elend sitzt ja oft hinter der Maske. Wo wir einfach in der Stille unsere Stärke nutzen können, die wir haben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist mit uns, inmitten des Gesprächs, inmitten des Messetrubels, inmitten der Veranstaltung, die uns fordert. Er ist mit uns und wir dürfen diese Stille suchen. Wir dürfen emigrieren für eine bestimmte Zeit, dürfen uns auf ihn konzentrieren, um dann wieder zurückzukommen. Ja, dieser innere Lobpreis der Fürbitte oder der Proklamation seines Sieges über unsere Situation. Manchmal bin ich voller Angst, manchmal ärgerlich und so, aber all diese Situationen sind Situationen, in denen ich mir bewusst machen kann, Herr, du bist auch da. Ich habe früher sehr viele Gefängnisgottesdienste durchgeführt, als ich noch nicht im Außendienst war. Und Gefängnisgottesdienste haben so ihr eigenes Gepräge. Und an einem Tag war ich in einem relativ kleinen Raum und dann kamen diese Knackis rein und ich wurde total nervös. Der Kripobeamte legte seine Hand auf meine und sagte, keine Angst, die tun dir nichts. Ich sagte, darum geht es gar nicht. Ich habe gespürt, da war massiv Finsternis, massiv. Ich schaute hinter mich und dachte, du kriegst deinen Mund nicht auf. Interessanterweise war einer aus meinem Team, die sagte, ich sag hier nichts. Die hatte genau das gleiche Gefühl. Ich fand das interessant. Ich dachte, was machst du? Sie wird nichts sagen, dafür habe ich sie mitgenommen und ich krieg die Klappe nicht auf. Und da haben sie mir aber noch einen Ungar zur Seite gestellt, einen Tenor. Ich dachte, auch das noch ein Tenor. Wie gesagt, Kunst und Ralf, ne, passen nicht zusammen. Auf jeden Fall Kunst, Tenor und ich, ja. Dann fängt er an, er hat so wunderbar gesungen. Boah, so wunderbar. So ein bisschen voller Schwermut. Und Aber so ein klarer Text und so eine wunderbare Melodie. Ich wurde weggetragen davon und als er fertig war, dachte ich, oh, jetzt bin ich ja dran. Als ich aufstand, nach vorne ging, sah ich in Gesichter, die verändert waren. Bei einigen kullerten die Tränen und die anderen waren weniger aggressiv als zuvor. Und ich habe gemerkt, Musik ist ein Transportmittel. Stille, wenn wir Stille suchen, ist es auch für uns. Wir müssen nicht erst knackig werden, um das zu erleben. Stille können wir auch finden, indem wir Musik auflegen, die unserer Seele gut tut. Wir spalten uns zu sehr in Leib, Geist und Seele, statt dass wir ganzheitlich leben. Ganzheitlichkeit. Ich war schon ab und zu in der Calvary Chapel in Siegen. Als der Gründer der Calvary Chapel in Siegen anfing, dann sind die gestandenen Brüder von den landeskirchlichen Gemeinschaften, vom CVJM und all das, was es schon gibt, seit über 100 und x Jahren, sind zusammengekommen und sagten, es ist schön, Bruder Nick, dass Sie hier kommen, aber wir brauchen Sie nicht. Er ist trotzdem geblieben und ist ein Ärgernis für die gestandenen Brüder, die so ein bisschen die Oberhoheit über die Wahrheit für sich in Anspruch nehmen und ihn als störend finden. Aber er hat Folgendes gemacht. Er bietet Gottesdienste an, die ganzheitlich sind. Musik, Gefühl, er will Teenager erreichen und Predigt. Und diese Mischung, ich komme hin, traue meine Augen nicht, er hat alle Kinositze voll. Alles voll. Und wir müssen Stühle dazustellen. Ich habe ähnliche Gottesdienste in der Kirche erlebt, wo der Pfarrer auch Betriebsspionage getrieben hat und das genauso gemacht hat. Und sie müssen Stühle in die Kirche stellen und sie haben die Erwachsenen ausgeladen, damit sie Platz haben. Wo passiert sowas? Ne? Erwachsene, bitte kommt nicht, wir brauchen Platz für die Jugendlichen. Ja. Okay, Anbetung ist dann dieser hier mit Nabel frei und so, aber ne, das ist der Stil von Teenagern. Ne? Wir waren als Teenager sicher auch nicht so lobenswert bieder. Ja, was ich damit sagen will, ist, wir brauchen das nicht zu trennen. Wir dürfen ganz Mensch sein und zu unserem Menschsein gehört, dass wir alles achten. Kein Gebet, keine Stille auf Kosten des Schlafs oder ja, wir müssen Musik nicht ausgrenzen, wenn sie uns gut tut. Wir müssen Kunst nicht ausgrenzen oder Bilder oder Dinge. Einfach Dinge, die als Transportmittel hin zu Gott führen und können sie integrieren in unsere Stille, die wir für uns planen und dann vor Gott kommen. Spontan genutzte Stille. Ich habe da etwas Interessantes entdeckt. Ich fand das lesenswert. Was wäre, wenn wir Gottes Wort so behandelten wie unser Handy? Ulrike, für dich trifft das nicht zu. Du hast dein Handy auch mal zu Hause, nicht wahr? Und auch aus. Ja. Was wäre, wenn wir Gottes Wort so behandelten wie unser Handy? Die Bibel immer bei uns drüben, in unserer Handtasche oder in der Hosentasche. Die Bibel irgendwo vergessen hätten und sofort umkehrten, um die Bibel zu suchen. Mehrmals am Tag in die Bibel hineinschauten. Die Bibel nutzten, um Nachrichten, Botschaften aus Gottes Wort zu erhalten. Habe ich was gekriegt? Ist eine SMS da, nicht wahr? Die Bibel zu behandeln, als ob wir ohne die Bibel nicht leben könnten. Die Bibel unseren Kindern schenkten. Die Bibel auf unseren Reisen benutzten. Die Bibel in Notfällen immer konsultierten. Das sehe ich nicht so eng. Kommt nicht darauf an, wie wir sehen, was die Bibel sagt. Ne? Die Bibel in Notfällen immer konsultierten, den gleichen monatlichen Betrag zahlten, um das Evangelium zu verbreiten, wie für unsere Handyrechnung. Ja, interessant, dass das aus dem Arabischen stammt. Ein arabischer Christ sagte einmal, ihr westlichen Christen müsst uns keine Hingabe, keine Begeisterung beibringen. Die haben wir schon selbst, nicht wahr? Und das sehen wir ja auch oft im negativen Beispiel, aber auch im positiven. Ich fand es wert, das mal vorzulesen. Stille bedeutet für mich auch, dass ich mir Worte, die mich angesprochen haben, ausdrucke, auf Gesäßtasche schneide und sie mir mitnehme und auswendig lerne. Es ist eine wunderbare Art der Stille. Und wenn ich dann beim Aldi stehe und sie wechselt mal wieder, den Kassenzettel vorne, macht die Rolle falsch rum rein, bleibe ich ganz gelassen und murmle und wiederkäue Gottes Wort und bekomme hier Geschmacksnuancen, die ich gar nicht bekomme, wenn ich so flüchtig lese. Spontan genutzte Stille. Wenn wir kreativ sind, werden wir Formen der Stille für uns entdecken, die wir anwenden können. Gute Voraussetzungen, um zur Stille zu kommen, ist ausreichend Schlaf. Die Regenerierung von Körper und Geist ist wichtig. Wir sind nicht geistlicher, wenn wir auf Schlaf verzichten. Es kann sein, dass mal Schlafverzicht nötig ist, dann ist es auch dran und dann wird nicht geschlafen. Aber grundsätzlich sollten wir nicht in der Entweder-oder-Kategorie denken, sondern sowohl als auch. Nur in einem gesunden Geist wohnt auch ein gesunder Geist. Wir haben nicht immer Einfluss auf unsere Gesundheit, aber was wir tun können, sollten wir tun. Ausgewogene Ernährung gehört dazu. Wenn wir uns falsch ernähren und uns dann nicht konzentrieren können, müssen wir uns nicht wundern, dass das auch mit der Stille nicht klappt. Entspannung, lesen, Musik hören, spazieren gehen, spielen, so kommen wir hin in diese Haltung, wo wir sagen, ja, Herr, ich bin jetzt dabei. Ist uns schon mal aufgefallen, wie oft Gott in der Bibel und nicht nur dort zu Menschen spricht, die schlafen, zu Menschen spricht, die auf dem Bett liegen, nachts, weil sie in einer Situation der Stille, der Entspannung sind, weil sie völlig locker sind, empfangsbereit. Wie viele meiner Botschaften von Gott habe ich eben auch in dieser Situation erhalten. Ordnen von Lebensumständen, Termine, Gedanken, Angelegenheiten, Geldangelegenheiten, Verpflichtungen. Ja, wenn die Dinge nicht geordnet sind, gehen die immer rum. Manchmal müssen wir es erstmal aufschreiben, sagen, okay, das muss ich ordnen, aber nicht jetzt, sondern danach. Und ja, Korrektur von falschen Haltungen. Wir sind anders, wenn wir unversöhnt sind. Wir sind nicht locker, wir sind nicht bereit. Wir sind verkrampft. Wir sagen, nee, das macht mir gar nichts aus, überhaupt nichts. Und doch ist es so, nicht wahr? Neid, Habsucht, Sorgen, sie verändern uns. Ich sehe oft eher bei Leuten, wer sie sind und wie sie sind, an ihrer Körperhaltung als an ihren Worten. Nein, ich habe überhaupt kein Problem, aber man sieht oft schon, wie jemand läuft, wie er sich gibt oder so. Das ist ganz wichtig zu sehen. Oder ganz nervös ist und so. Nein, ich habe kein Problem. Und dann gibt es die unfreiwillige Stille. Die Stille, die uns auferlegt wird, wenn wir krank werden. Die Stille bei Leid. Die Stille, wenn nichts mehr geht. Arbeitslosigkeit, Dinge, die wir überhaupt nicht gesucht haben. Manchmal ist Krankheit auch ein Reden Gottes. Wir haben das nicht so gern und unsere populärsten Gebetsanliegen sind, Herr, heile du XY. Und im Gedanken, aber ein bisschen Dalli, ein bisschen schnell. Wir wollen wieder den ursprünglichen Zustand. Wir begreifen nicht, dass Zeiten der Trauer, Zeiten der Krankheit, Zeiten auch der unfreiwilligen Stille Zeiten sind, wo Gott uns möglicherweise aus dem Verkehr zieht, um uns zu zeigen, pass mal auf, das ist jetzt so ein Markstein in deinem Leben. Du musst dein Leben ändern. Ich habe dir was zu sagen. Wenn wir uns dem nicht aussetzen, machen wir gerade so weiter wie zuvor. Von daher ist es wichtig, auch Dinge, die wir nicht gerufen haben, dahin zu kommen, wenn Gott sie nicht wegnimmt, und das Erste wird sein, dass wir sie weghaben wollen, das ist auch legitim, wenn er sie nicht wegnimmt, zu fragen, Herr, wozu? Wozu? Was hast du mir zu sagen? Ich habe zum Beispiel durch Zeiten der Krankheit gelernt, dass die Welt sich auch ohne mich dreht. Ich habe früher immer gedacht, ach, wenn ich ausfalle und so, gar nichts passiert, überhaupt nichts, kein Hahn kräht danach. Die Welt dreht sich immer noch und alles funktioniert ohne mich. Das ist unglaublich frustrierend. Aber daran erkennen wir, wir sind völlig unwichtig. Absolut, wir sind ersetzbar. Aber wir sind Gott so viel wert, dass er uns aus dem Verkehr zieht, um nochmal neu sprechen zu können. seit ich mal aus dem Verkehr gezogen wurde, ich habe gedacht, ich könnte für den Herrn noch powern, die Zeit ist kurz. Nein, sie ist mir unter den Fingern zerflossen dann durch 3 Wochen krank. Und die Zeit, die wir für Gott unterwegs sind, ersetzt nicht die Zeit, die wir mit ihm verbringen sollten. Darum ist es wichtig, dass wir Stille nehmen oder sie könnte uns gegeben werden. Das Foto hier entstand im Nationalpark von Kroatien. Es hat geregnet. Ach, ich denke, so ein Mist. Ne? Jetzt bin ich einmal in diesem Nationalpark, jetzt ist das alles verregnet. Und dann habe ich mich an meine eigenen Worte erinnert. Das ist ja immer ein Kunststück. Ne? Anderen predigt man, aber selbst rastet man aus. Ne? Und dann dachte ich, hey, was sagst du den Leuten immer? Nutzt die Chancen, auch in Situationen, die ihr nicht, euch nicht wünscht. Dann habe ich halt ein Regenfoto gemacht. Ja. Und das muss nicht immer das Schlechteste sein. Weder im Foto noch im Leben. Ich mache uns Mut. Wenn wir im Stau hängen, vielleicht heute Abend oder morgen, bleib gelassen, lass das Armaturenbrett ganz, das kann nichts dafür und so weiter, sondern sagt Gott euren Frust und kommt dann dahin zu sagen, Herr, es kommt mir völlig ungelegen, aber. Okay, wir machen jetzt ein paar Minuten Päuschen, ich würde sagen zu 15 nach und dann das letzte, nochmal 20 Minuten. Wollen Sie das? Ja. Ja. In Hörbereitschaft gegenüber Gott. Wie können wir auf Gott hören? Bevor 2 Schmetterlinge miteinander sich vereinen können, ist das ein langer Weg. Sie haben die Fähigkeit, Duftstoffe des Sexualpartners über Kilometer hin zu riechen. Und zwar nicht mit der Nase, sondern mit den Fühlern. 1 Milligramm von Duftstoffen reicht über einen Kilometer, um das anzulocken. Und dann auf der Suche nach dem Sexualpartner fliegt dann der Schmetterling dahin, umwirbt es und bis es zum Zusammentreffen kommt, ist es ein langer Weg. Bis es zur inneren Einheit mit Gott kommt, braucht es oft lang, bis wir reagieren. Und oft sind es nur ganz kleine, sozusagen Duftstoffe, die Gott gibt. Und er schaut, ob wir darauf reagieren. Er gibt sie immer wieder, diese leise Stimme Gottes in unserem Leben, die wir überhören, weil wir nicht wissen, dass er es ist und die doch in uns ein Sehnen ausdrücken. Manchmal redet Gott zu uns und wir wissen nicht, dass er es ist und wenn wir dann gefolgt sind, merken wir, ja, er war es. Ich habe 1 Jahr lang Menschen interviewt mit der Frage, hast du schon mal Gottes Reden gehört? Außerhalb der Bibel oder über die Bibel hinaus, niemals gegen die Bibel, sondern ja. Und ich staune, sie gibt es in allen Denominationen und sind eben nicht festgelegt auf eine bestimmte Gruppe von Gemeinden. Mir erzählte ein Mann, dass er über Monate einen Impuls hatte, in ein bestimmtes Haus zu gehen, an dem er täglich vorbeifuhr. Irgendwann hörte das auf und er war froh, weil er wollte gar nicht in dieses Haus. Er kannte den Mann da drin. Er war froh, dass es aufhörte. Am nächsten Tag las er oder am übernächsten, dass dieser Mann gestorben war. Und er sagte, ich glaube, ich habe etwas verpasst. Ich war Gott nicht gehorsam. Auf der anderen Seite ist mir eine Frau glückstrahlend entgegengekommen und sagte, der Heilige Geist hat mir heute Morgen gesagt, ich soll nicht so viel in der Bibel lesen. Ich habe gerade mich fertig gemacht, um zu kontern. Da legte ein Ältester den Arm um sie und hat sie zur Brust genommen, nicht wahr? Das kann ihr wohl kaum der Heilige Geist gesagt haben. in Hörbereitschaft gegenüber Gott braucht beides. Das Suchen und das Empfangen. Die initiative Seite und die rezeptive Seite. Die Autoren Ursula und Manfred Schmidt, sie haben ein Büchlein geschrieben, Hörendes Gebet, machen auch Seminare darüber, Hörendes Gebet, ja, schreiben, die aktiv gestaltende Lebensweise ist der Mensch, der agiert, er ist sachorientiert, er schafft neue Dinge, er baut und konstruiert, er strukturiert und ordnet, er spricht, er analysiert, er seziert, er erfindet, forscht und erobert Lebensräume. Statistisch gesehen treffen diese Dinge mehr auf einen Mann zu, sie sind maskulin. Statistik. Im Einzelfall muss das so nicht sein. Die rezeptive Haltung ist entsprechend dann feminin. Der Mensch reagiert und er reflektiert. Er ist personenorientiert. Er lässt sich auf andere Menschen, auf die Natur und die Welt ein. Er beobachtet und empfindet. Er hört und sieht. Er lebt aus Intuition und Einfühlungsvermögen heraus. Initiativ und rezeptiv. Wir brauchen eine gute Ausgewogenheit. Und wir sind zwischen diesen beiden Polen irgendwo dazwischen. Von unserem Naturell. Es gibt mehr Leute, die initiativ sind. Und ich kenne Leute, die sagen, ich habe noch nie Gottes Reden gehört. Ich bete, ich lese die Bibel und ich tue das, was ich erkenne, aber Reden Gottes nie. Leute in Missionswerken, Leute im Pfarramt, Leute, die geistliche Berufe ausüben und sagen, ist nicht. Und dann gibt es Leute, die eher eine rezeptive Neigung haben. Feminin und maskulin führt jetzt dazu, zu spalten. Nein, das ist nicht so, es ist nur statistisch gesehen so. Jeder Mensch ist eine Mischung davon. Deborah, die Richterin, hatte als Frau initiative Eigenschaften. Sie hat die schlappen Männer auf Vordermann gebracht und sagt so, ergreift mal Initiative. Ja. Und der Heerführer, der sagte, aber nur, wenn du mitgehst. Ne? Er fürchtet sich, klar. Und dann ist Deborah mitgegangen und sagte, okay, wenn du deinen Ruhm mit deiner Frau teilen willst, ich gehe mit. Der hatte keine Angst. Eine initiative Frau. Und so gibt es eben Männer mit mehr rezeptiven und Frauen mit mehr initiativen Formen. Das ist keine, das gehört zur unverwechselbaren Person, es gehört zum göttlichen Design eines Menschen und das muss man nicht durch eine Rollendefinition beheben oder als Problemfall sehen. Es ist so. Ich brauchte eine Weile, bis ich in meiner Ehe meine Rolle als Mann gefunden habe, weil ich eben in meinem Leben eher die rezeptiven Momente festgestellt habe. In vielen Dingen bin ich feinfühliger und habe feinere Sensoren für die Dinge, die passieren, auch im geistlichen Bereich, als meine Frau. Dafür hat meine Frau ein gesundes Stehvermögen und sie lässt sich durch nichts beunruhigen, aus der Ruhe bringen, was im unsichtbaren Raum geschieht. Warum? Sie hat keine Ahnung davon und sie wird nicht beunruhigt. Dort, wo mir das Herz flattert und ich sehe, da ist Gefahr, kennt sie keine Furcht, weil sie es nicht sieht und sie betet furchtlos und erringt ihre Siege oder auch nur mit der Wimper zu zucken. Ich habe das in einem Fall mal erlebt. Ich hatte einen Talisman bei mir, den habe ich eingesammelt von jemandem, der schwer belastet war. Und ich dachte, den nimmst du mit als Trophäe, um ihn mal den Kollegen zu zeigen. Ich hätte es nicht tun sollen, denn in der Nacht wurde ich im Bett hochgehoben und wurde geschlagen. Ich schrie vor Verzweiflung und Angst, ist klar. Ich habe sowas noch nie erlebt. Meine Frau wachte auf, sagt, was hast du? Ich sage, siehst du es nicht? Nee, ich sehe überhaupt nichts. Ne? Und ich sage, siehst du nicht, dass ich über dem Bett schwebe? Nein, ich sehe gar nichts. Siehst du nicht, dass ich geschlagen werde? Nein. Und dann fing sie an, im Namen Jesu zu beten und der Spuk hörte auf. Und so, ja, ich habe dann diesen Talisman weggeworfen, habe ihn nicht gezeigt. Na, schade. Ja. Statistisch gesehen, also, Wir sind eine Mischung davon. Warum sage ich das? Weil es zwei Grundformen der Kommunikation mit Gott gibt, nämlich das Suchen, die aktive Form und die rezeptive Form. Die aktive Form, ich ergreife Initiative. Auch hier geht es nicht um entweder oder, sondern um das sowohl als auch. Das griechische Denken sagt immer, entweder gilt das oder das. Und das hebräische Denken kennt dieses Entweder-Oder so stark nicht, sondern es gibt ein sowohl als auch. Aber es gehört zum Leben, ich ergreife Initiative. Gott wartet, bis es mir ein Anliegen ist, mit ihm in Verbindung zu kommen. Ich suche Gott. Manche Menschen suchen nicht Gott, die lassen sich finden, aber wie gesagt, sowohl als auch. Wo ich aber überhaupt nicht kein Verlangen danach habe, ist es schwieriger für Gott. Nein, es ist für ihn kein Problem, aber die Chance, ihm zu begegnen, steht eben anders. Ich plane, ich sorge, ich ordne, ich habe Fragen, auch im geistlichen Bereich. Ich will von mir aus die Voraussetzungen schaffen. Das kann dazugehören, muss aber nicht die Voraussetzung sein. Ich halte fest und lasse los. Das ist die aktive Seite. Und die rezeptive, nicht die passive Seite ist, ich bin auf Empfang eingestellt. Allein, dass ich Gott suche, bedeutet nicht, dass er sich mir öffnet. Allein, dass wir in der Gemeinde anordnen, hörendes Gebet, wird Gott nicht reden. Wir haben das in meiner eigenen Gemeinde, ich bin in einer freien evangelischen Gemeinde, gemacht, etliche Gebete, hörendes Gebet. Und ich dachte, wow, die Leute sind es nicht gewohnt zu hören, sie haben es nie eingeübt, ob das klappt. Nur gut, ich hatte keine Verantwortung, von daher habe ich mich hingesetzt, aber es kam, wie es kommen musste, da kam nichts, nicht wahr? Klar. Allein, dass wir sagen, so, jetzt hören wir auf Gott, wird Gott nicht reden. Wir können Gott auch durch hörendes Gebet, durch so eine Veranstaltung nicht zwingen, sondern wenn Gott nichts zu sagen hat, dann schweigt er, fertig. Aber wir sollten hörendes Gebet oder wir sollten empfangsbereit sein, rezeptiv, empfangsbereit, auf Empfang eingestellt und dann redet er in die Stille hinein. Gott, ihn suchen ist gut, auch eine Zeit zu haben ist gut, aber wir müssen nicht enttäuscht sein. Ich fand die Veranstaltungen großartig und freue mich, dass wir sie hatten in der Gemeinde. Aber es war mir klar, manche Leute werden enttäuscht sein, werden so, oh, das funktioniert ja nicht. Doch, es funktioniert, aber eben nicht auf Befehl. Wir können Gott nicht zu irgendwas zwingen, durch keine Technik. Oder durch, jetzt bin ich bereit, Herr, und so. Doch, wir sollten immer wieder bereit sein und Gott wird zu uns reden. Ja, rezeptiv, ich lese die Bibel in einer bewussten Erwartungshaltung. Ich erinnere mich, die Tage, an dem mein Geburtstag war, bin ich morgens immer schon um 6 aufgewacht. Viel früher als sonst. Warum? Ich hatte eine Erwartungshaltung an diesem Tag. Ich sollte beschenkt werden. Ich hatte eine andere Haltung zu diesem Tag. Wenn wir eine bestimmte Haltung haben gegenüber der Bibel, wenn wir die Haltung haben, Herr, ich bin bereit zu hören, ist die Chance größer, dass wir auch hören, weil wir eben auf Empfang stellen, weil wir da sind, weil wir online sind, weil wir sagen, Herr, ich bin bereit, wenn du willst, kannst du. Aber wie gesagt, wir werden Gott niemals durch hörendes Gebet dazu zwingen können, auch nicht durch Stille. Stille darf nicht dazu missbraucht werden, um Gott zu irgendwas zu zwingen, was er nicht tun will. Stille sollte um seinetwillen geschehen. Stille sollte aus der Gemeinschaft, aus dem Willen zur Gemeinschaft mit Gott stattfinden und nicht dazu zu einer Vorbereitung auf einen Spell von Zauberern oder sowas. Nein, es ist einfach die Tatsache, Herr, ich komme um deinetwillen und um meinetwillen, um unseretwillen vor dich. Und wenn du redest, ich bin bereit. So, in dieser Haltung. Ich bleibe betend und nachsinnend online. Das ist wie wenn ich ein Handy einschalte. Der Netzbetreiber ist immer da, rund um die Uhr. Aber ich bin nur im Netz, wenn ich anschalte. Wenn ich eben ausschalte, kann ich nichts empfangen. Das ist eben so, kann ich nichts abrufen. Ich empfange, aber ich rufe nicht ab. Und Stille, bewusste Stille ist, ich bin online. Herr, diese Zeit gehört dir. Ich fahre jetzt nicht Auto, ich mache nicht dies und das und jenes, sondern ich bin ganz auf dich hin eingestellt. Wir werden die Gewinner sein. Wir sollten aber nicht es machen, nur mit der Absicht zu empfangen, sondern einfach Gemeinschaft zu pflegen. Manchmal setze ich mich hin und sage gar nichts. Bleibe einfach in der Gegenwart Gottes und sage, Herr, ich bin da und ich freue mich, dass du lebst. Ich freue mich und ich sinne über seinen Namen nach. Yahweh, ich bin, der ich bin. Ich bin der Seiende. Yahweh und Haya, das Leben. Er ist der Seiende, er ist der, der lebt. Schon allein über seinen Namen nachzudenken, kann sehr fruchtbar sein. Ich achte auf Eindrücke, Bilder und Gedanken und darauf will ich noch ein wenig eingehen. Die drei Phasen des Hörens auf Gott. Eva. Ich habe das mal an einem recht technischen Ausdruck. Eva könnte man aus der IT-Branche Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Eva, also E, das die Eingabe, das Hören auf Gott. Ich warte darauf, dass ich eine Eingabe bekomme von Gott. Das ist übrigens meine Lieblingsschwiegermutter hier. Weil ich habe was Interessantes erlebt an Weihnachten, das gehört zu Eva. Ja, das Hören auf Gott. Gott ist Geist und er verbindet sich oft mit unserem Geist und gibt uns Gedanken in uns. Wir können sie nicht als seine Gedanken identifizieren, weil wir denken, es sind unsere Gedanken. Manchmal werden wir erst entdecken, wenn wir gehorsam sind. Wenn wir es tun, werden wir entdecken, es kam von ihm. Ich hatte eine Seelsorge mit einer Frau, ich war schon fertig. Dachte so, jetzt ein Tässchen Kaffee und so. Ne? Hatte mich schon auf körperliches Wohlsein eingestellt. Dann kam der Gedanke, frage sie nach einem bestimmten Punkt. Ach nee, dachte ich, das passt jetzt nicht. Und außerdem sind wir fertig und von weitem lockte schon der Kaffeeduft. Frage sie nach einem bestimmten Punkt. Okay, ich habe sie gefragt und sie brach in Tränen aus und sagte, eigentlich wollte ich nie darüber reden. Aber, und so. Sie hatte eine Abtreibung hinter sich und wollte nie darüber reden. Und sie sagte, das ist mein Grundproblem. Ich habe gedacht, ich komme drum rum. Und so, wie kommst du darauf? Ach, ich habe einfach so... Es gibt Menschen, die pflanzen sich vor mir immer wieder auf und sagen, der Herr hat mir gesagt und so. Da kriege ich schon so einen Hals, weil ich mich an die Wand gedrückt fühle und merke, die wollen mich vor ihren Karren spannen, die wollen mich instrumentalisieren. Es kann manchmal dran sein, dass wir sagen, der Herr hat mir etwas deutlich gemacht für dich, aber wir merken schon an der Art. Wenn sich aber jemand so aufpflanzt und so, also schon so herablassend, nicht wahr? Schau mal her, was ich für eine Prophetin bin. Da geht mir schon, das geht mir schon quer den Hals runter. Ne? Und wie oft entdecke ich, dass Propheten oder Prophetinnen Gemeindeleitungen vor ihren Karren spannen wollen und das Kommando übernehmen. Ich war in einer Gemeinde, die hat eine Prophetin, die sind nicht mehr mit ihr zurechtgekommen. Die sagten, guck dir sie mal an. Na, nach ein paar Minuten wusste ich, dass ihre Gedanken eben nicht von Gott kamen. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, wie wir sie unterscheiden können. Gott redet. Gott redet in die Stille hinein. Wie haben wir angefangen, um Gottes Herzschlag zu hören? Nur in der Stille hören wir Gottes Herzschlag. Das war die erste Folie, mit der wir begonnen haben. Wir brauchen die Stille, wir brauchen die Gedanken, wir müssen das Nachdenken, wir brauchen die Zeit, wir müssen das Nachdenken haben und nicht einfach immer nur agieren, sondern rezeptiv sein und seine Gedanken bekommen. Bibelstellen. Manchmal lesen wir ein Wort und wir wissen, das ist für mich. 2. Mose 14, 14. Ich will für euch streiten und ihr werdet stille sein. In einer ganz tiefen Not habe ich diese Stelle bekommen. Meine Frau war Nach dem fünften Kind in der Wochenbettdepression ist er nicht wieder rausgekommen und Dreivierteljahr, es war furchtbar. Wir haben bauen müssen mit 5 Kindern und das Ding ist schiefgegangen, Finanzierung war nicht da und die Verheißung Gottes. Ich will für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und ich wusste, Herr, du wirst eine Lösung schaffen. Ich wusste nicht wann und nicht wie. Ich wurde sehr geprüft, ein Dreivierteljahr kann wie eine Ewigkeit sein, wenn man jeden Tag nach Hause kommt, die Kinder aus den Windeln pellt, das Geschirr wegräumt und der Frau Mut zuspricht, weil sie immer nur dunkle Gedanken hat. Ja, das war schlimm. Und Gott hat es getan. Gott hat unser Problem gelöst von heute auf morgen. Ich will für euch streiten. Und wie oft habe ich gebetet, Herr, lass deine Hand von uns, lass sie von uns. Ich habe verstanden. Und dann ging es nochmal eine Stufe runter. Gott kann uns manchmal bis an den Rand prüfen, bis wir alles loslassen, alles an der Stehkraft. Und ja, es ist nicht immer einfach, aber das hat Gott uns auch nie verheißen. Aber wenn wir eine Bibelstelle haben, wenn wir eine Verheißung haben, sollten wir festhalten. Verheißungsorientiertes Gebet macht sich an Bibelstellen fest, an Reden Gottes fest. Und selbst wenn sich gar nichts bewegt, wir dürfen festhalten. Ich bete seit 16 Jahren um Dinge, die mir auf dem Herzen liegen. 16 Jahren und es bewegt sich keinen Millimeter. Wenn Leute fragen, wie steht's? Ich muss sagen, alles beim Alten. Wie schade. Wir werden solche Prüfungen nur dann überstehen, ohne geistig Schaden zu nehmen, wenn wir uns festhalten am Reden Gottes. Und wenn wir wissen, Herr, du hast zu mir geredet. Bibelstellen. Wir können nicht beweisen, dass es von Gott kommt, aber wir spüren es innerlich. Wir haben diese Gewissheit. In der Sache mit dem Bau, ein Anruf von einem reichen Mann aus einem Konzern reichte. Er sagte, uns hat Gott in der stillen Zeit klar gemacht, wir sollen euch das Geld geben, das ihr verloren habt an den Architekten. Ja, ich sagte, das solltet ihr nicht tun, ihr könntet euch ein Auto dafür kaufen, doch es ist von Gott. Auch sie hatten die Gewissheit. Und ihre Gewissheit deckte sich mit der Verheißung, die ich hatte. Und sie überwiesen mir das Geld. Als ich den Hörer auflegte, wusste ich, die Sache ist gegessen, ist vorbei. Und sie hat nur 2 Bedingungen gestellt. Die erste war, bringt uns nie in Verbindung mit diesem Geld. Wir wollen nicht den Dank. Der Dank gebührt Gott. Es war seine Idee, nicht unsere. Und die zweite war, fangt an zu bauen. Ihr müsst bauen. Haben wir gemacht. Meine Frau wurde nach wenigen Tagen gesund, hat die Ärmel aufgekrempelt, hat den Bau hochgezogen und zwar bestens. Ja, ja. Meine Frau ist Choleriker. Für mich ist egal, wo die Wand steht, die Hauptsache steht. Das ist aber nicht genug, nicht wahr? Das sagt, da muss ein Schrank dahinter passen. Oder sie war nicht zufrieden, dass der Außenhahn 2 Meter über dem Erdboden war. Und so, ich sagte, ist egal, dann machen wir Leiter hin. Nein, ein Außenhahn muss so sein, dass man ohne Leiter drankommt. Ne? Das ist der Unterschied zwischen ihr und mir. Ich passe mich an und sie will Ordnung. Ja. Na gut. Ihr erlebt das ja selbst. Nicht wahr? Beim Bau geschehen Dinge, da fasst man sich an den Kopf. Aber meine Frau hat da schön aufgepasst. Ja. Manchmal haben wir Bilder. Bilder. Mich belästigen Leute immer wieder mit Bildern. Also ich sage belästigen, weil manchmal sind sie sehr unreflektiert oder ich denke, ach ja, okay. Nein, ich habe es vielleicht so negativ ausgedrückt, aber ich hatte eine Abneigung gegen Bilder und dann hatte ich selber ein Bild. So, das ist die Wahrheit. Ich hatte eine Freizeit und eine Woche lang hat sich nichts getan. Ich lag auf dem Bett mittags und sagte zu meiner Frau, am liebsten würde ich die Sachen packen und wieder wegfahren. Da tut sich nichts. Ich redete wie gegen eine Eiswand. Überhaupt nichts. 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 Oh, ich war so verzweifelt. Ich lag dann auf dem Bett, redete mit dem Gott über mein Problem, über mein Ärger und dann ein Bild. Ich war mal früher in einer falschen charismatischen Bewegung, von daher meine Abneigung. Aber ich hatte ein Bild. Ich sah die Gruppe vor mir, so wie wir uns immer trafen zur Bibelarbeit. Ich guckte genauer hin in diesem Bild und sah, oh, da sind ja sehr viel mehr da als sonst. Und dann staunte ich, die sehr viel mehr waren, die gingen durch Personen und Dinge hindurch. Ich sagte, das sind ja Dämonen. Ich sagte das und da war das Bild weg. Na, da lag ich da und musste es bewerten. Was war das? Ich sagte zu meiner Frau, ich glaube, ich habe eine Sommergrippe. Ne? Ich konnte es nicht einordnen. Nein, es war ein Bild von Gott. Ich habe daraufhin eine Information über Okkultismus gegeben und siehe da, ich hatte ein Ehepaar drin, die haben ständig gegen mich agiert. Sie sagen, wir hassen sie und wir haben immer gegengebetet, dass hier nichts passiert. Sie haben sich dann ertappt gefühlt, sich geoutet, haben davon abgelassen und dann ging es, lief es. Wir haben es oft mit Mächten zu tun, die eben überrational sind. Und Gottes Reden zu uns kann über unsere Ratio hinausgehen. Allerdings müssen wir es prüfen. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, wie wir das prüfen können. Aber Bilder gehören dazu. Ob das nun in unserer Denomination üblich ist oder nicht, spielt keine Rolle. Das haben wir noch nie gehabt, ist kein Argument. Oder bei uns ist das nicht üblich. Gott kümmert sich nicht, wie wir religiös organisiert sind. Gott spricht uns an über konfessionelle und Grenzen hinweg. Ja, und dann gibt es Ereignisse. Die passen so haarscharf auf die Situation, dass man glaubt, es seien getürkt. Und das war, ist die Verbindung zu meiner Lieblingsschwiegermutter. Die saß so im Sessel, weil sie nicht mehr gut sieht, sie hat eine Makuladegeneration, muss sich verlegen zu sprechen und das tut sie immer, den ganzen Tag, 12 Stunden von 24 Tagen, ob man liest oder irgendwie unterhaltet, sie spricht immer. Und ich las, meine Frau nähte und sie sprach natürlich, nicht wahr? Und worum drehte sich ihre Worte um ihren 85. Geburtstag? Werden die 140 Brötchen reichen? Ich sage, bestell 240. Nein, und so. Also hin und her, es ging mir ein bisschen auf den Keks, nicht wahr? Und ich sagte so, jetzt hör doch mal auf. Du sagst dich jetzt still und du nähst und ich lese. Können wir so mitleben? Ne? War ein bisschen ärgerlich. Und ich las nämlich gerade was Spannendes. Und dann sagte ich, oh, ich muss ja noch was sagen. Ich las nämlich gerade in einem Buch von einem Bruder, oh, das ist gut, ja. Ja. Oh, ich sehe was, ja. Okay. Ja, ist gut. Ich las in einem Buch von Bruder, du verunsicherst mich, ja, so hinter mir. Nee. Ich war bei der Polizei und wir wollten nie jemand hinterm Rücken agieren haben, man weiß nie, was passiert. Ich las in einem Buch von Bruder Lorenz, das war ein Mann, der mit 55 ins Kloster ging, ein Franzose, der sich dann Bruder Lorenz nannte, Leben in Gottes Gegenwart. Kann ich nur empfehlen, das ist ein wunderbares Büchlein. Und er las Folgendes. Meine Schwiegermutter sagt, das hast du dir rausgesucht. Nein, sag ich, ich habe es eben aufgeschlagen. Da stand nämlich, er schrieb einen Brief ist zitiert. Bruder Lorenz sagte, lassen Sie mich meine Empfindungen ausdrücken. Sie sind jetzt 64. Ich bin fast 80. Warum nicht dem Herrn leben und sterben? Es wäre wunderbar, wenn Sie Ihre gegenwärtigen weltlichen Angelegenheiten einfach in die Hände Ihrer Verwandten legen könnten und den Rest Ihres Lebens damit zu verbringen, Gott anzubeten. Wow! Es war nämlich genauso, wie ich mir gedacht habe. Jeder der Töchter hat eine Unmenge Brötchen bestellt und unsere Kühltruhen sind voll mit tiefgefrorenen Brötchen, nicht wahr? Sie hat 3 tatkräftige Töchter. Alle haben sich um Brötchen gesorgt und es war völlig unnötig. Was will man mit 200 und noch viel Brötchen? Ne? Aber so, lassen Sie es einfach in der Hand Ihrer Verwandten. Ja, es passte wie die Faust aufs Auge. Manchmal sind es Situationen, wo Gott uns aufzeigt, manchmal auf witzige Weise, manchmal auf nachdenkliche Weise, wo er zeigt, ich bin da. Achte doch auf mich, ich rede zu dir, ich führe dich. Wir werden Gott nicht immer akustisch hören können. Dieses akustische Hören ist wie das optische Führen in der Wüste mit der Herrlichkeitswolke. Wir wünschen uns das. Ne? Hier geht es jetzt rechts und dann links und so, wie der Navigator. Aber nein, Gott führt uns anders. Wir müssen darauf achten. Das hat damit zu tun, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gegeben hat und dass er durch unsere Gedanken oder durch seinen Heiligen Geist in uns kommuniziert und nicht immer von außen heraus. dass wir eine andere Art der Verbindung mit ihm haben als die Menschen, die Gottes Geist noch nicht innewohnend hatten. Wie können wir nun feststellen, ob Eingaben von Gott kommen? Wir müssen prüfen und sortieren. Das natürliche Hören wird ja auch gefiltert und sortiert und abgelegt. Das natürliche Hören geschieht im Gehirn. Das andere sind nur die optischen die akustischen Geräte dafür. Im Gehirn wird gefiltert, im Gehirn wird sortiert und gewertet. Bei geistlichen Dingen wird im Herzen sortiert und bewertet. Folge ich bewusst oder unbewusst eigenen Vorgaben? Die Quelle kann ja bei mir selbst sein. Ich wünsche mir etwas. Wie oft habe ich schon Menschen gehört, mir hat Gott gesagt, du sollst meine Ehefrau werden, nicht wahr? Ich hatte in der letzten Woche eine Ehefrau, die hatte Narben im Gesicht von den Schlägen ihres Mannes, der genau gewusst hat, dass sie seine Frau werden soll, nicht wahr? Die Dinge gehen nicht gut. Ich würde das sehr prüfen. Gerade in Partnerfragen sind ja oft unsere Emotionen sehr stark, die uns einen Strich durch die Rechnung machen. Nein, wir sollten sicher sein. Was ist das? Ist es meine Emotion? Wir können sicher sein, dass es von uns ist, wenn wir uns darauf versteifen. Es muss so kommen und nicht anders. Wir sollten dahin kommen, loszulassen und sagen, Herr, wenn es dein Wille ist, kann dies geschehen und jenes. Ich erdenke das so oft. Mir hat der Herr gesagt, du wirst nicht an Krebs sterben und die Leute sind gestorben, nicht wahr? Wie viel Leid, wie viel Elend wird gesagt, weil der Herr dafür herhalten muss, für die guten Ideen der Leute. Aber gute Ideen aus meinem eigenen sind nicht Gottes Reden, von daher ist es wichtig, in der Stille innezuhalten und zu fragen, Herr, im Moment kann ich diesen Gedanken noch nicht zuordnen. Wenn ich was tun soll, will ich genau wissen, ob es von dir ist. Ein Gideon war eben kein Luftikus. Der sagte nicht auf gegen die Amalekiter, nein, er prüfte das. Er sagte, Herr, verzeih mir, aber ich gehe ein hohes Risiko ein. Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Wenn es meine Idee ist, gegen sie zu kämpfen, und dann bedeutet das der Tod für viele von uns. Das können wir uns nicht leisten. Oft liegt Übermut und Glaubensmut haarscharf beieinander. Und wir können sicher sein. Wir können sicher sein, wenn wir darauf beharren, das muss so geschehen, ist es unser eigenes. Wir sollten dahin kommen, loszulassen und sage, Herr, dein Wille geschehe. Wenn du gesund machst, wunderbar, das erbitten wir. Wenn du aber diesen Menschen in die Ewigkeit rufst oder mich, dann ist es sein Wille, dann will ich auch darum beten, dass die Person das akzeptieren kann. Die Quelle kann von unten kommen. Werde ich von dämonischen Mächten verführt? Wir leben als Botschafter Gottes in einer Welt, die unter der Herrschaft finsterer Mächte steht. Epheser 2, Vers 2. Und da ist es kein Wunder, wenn Gedanken kommen, die uns in die falsche Richtung leiten. Wie oft bin ich verführt von falschen Gedanken und ich merke es nicht. Erst wenn ich eine Zeit lang diesen Gedanken folge und merke, was da abläuft, weiß ich, aha, das kommt von unten. Wie oft habe ich depressive Gedanken, komme nicht wieder hoch und denke, nanu, was ist los? Bis ich darauf komme, hey, da spielt ein anderer mit. Oder Aggressionen oder sonst irgendwas. Oder unreine Gedanken, na, da ist es sowieso klar. Aber sexuelle Lust und unreine Gedanken, das liegt oft ja, haarscharf beieinander. Und wenn ich merke, das geht in die falsche Richtung, und wenn ich dann bete im Namen Jesu, ich weise diese Gedanken weg und sie augenblicklich weg bin, weiß ich, aha, ich weiß, wo die Quelle war, nicht wahr? Wo wir ein Leben in der Heiligung, im Gehorsam mit Gott leben, werden wir immer Angriffspunkt sein von Satan und er nutzt unsere Schwächen. Er reitet immer dort, wo wir schon aufgesattelt haben, dort, wo unsere Schwächen sind. Der eine hat sie im Schuh kaufen, der andere, ne, wie diese aus Manila oder diese Präsidentengattin, 200 Schuhe, paar Schuhe, also 400 Schuhe. Oder der andere hat einen Fimmel, irgendwas zu kaufen oder zu machen und so weiter. Unsere Schwächen nutzt er, sattelt auf und verführt uns. Von daher prüfen und sortieren. werde ich verführt? Ist es wirklich von Gott? Und die Probe machen, wie Gideon, Herr, wenn es von dir ist, dann. Na, ich hatte vorletzte eine Woche einen Mann dabei, der glaubte von Gott, die Gabe des Wünschelrotengehens zu haben. Ich sagte zu ihm, es gibt keine christlichen Abtreibungskliniken, es gibt keine christlichen Zuhälter und es gibt keine christlichen Wünschelrotengehengänge. Da brauchst du gar nicht zu beten, es schließt sich aus. Hosea 4, Vers 12. Mein Volk befragt seinen Stab und so weiter. Da müssen wir nicht fragen. Wir müssen auch nicht fragen, Herr, ist das mein Lebenspartner, wenn er ungläubig ist und wir gläubig sind? Ich habe das schon oft, Schindluder gehört. Ich habe zu einer Frau gesagt, du brauchst nicht darum zu beten, er ist definitiv nicht dein Mann, weil es gegen Gottes Wort spricht. Aber der Herr hat mir gezeigt, ich sage, er hat es nicht, du wünschst es dir. Nein, der Herr hat mir gezeigt. Nun, die Frau hat geheiratet, heute 10 Jahre später sagt sie, du hattest recht, es war nicht, es war mein Wille. Gott widerspricht sich nicht. Gott sagt nicht, wir sollen nicht so viel in der Bibel zu lesen. Gott sagt auch nicht, wir sollen jemanden heiraten, um ihn in der Ehe zu bekehren. Oder so, das wird nicht hinhauen. Und von daher können wir von vornherein ausschließen. Da braucht man nicht zu beten. Prüfen und sortieren. Im Zweifelsfalle gehen wir zu jemandem und bitten ihn, mit uns zu prüfen. Jemand, der ein bisschen Abstand hat zu den Dingen, weil unsere Gefühle gaukeln uns oft vor, das ist von Gott. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin auch oft sehr eingenommen von Gefühlen, manchmal auch von Träumen. Manchmal muss ich mich lösen, sage, Herr, ich will überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ich weise die Eindrücke dieses Traumes zurück. Und so, weil ich kenne leider auch Verführung, das hat etwas mit meiner Biografie zu tun. Jesus sagt, woran könnt ihr feststellen? Meine Schafe kennen meine Stimme. Meine Schafe kennen meine Stimme. Im natürlichen Hören ist es die Frequenz, es ist die Tonlage, es sind die Zwischentöne, die mitklingen, das Typische für einen Menschen. Es ist die Art und Weise, wie er spricht, selbst wenn er sich nicht vorstellt, wir wissen, das ist derjenige. Im geistlichen Bereich ist es die Stimme Gottes, die redet, aber uns niemals zwingt. Die Stimme Gottes redet, Samuel, Samuel, Samuel. Nicht aufdringlich, er zwingt ihn nicht. Er peitscht ihn nicht nach vorne, er flucht nicht, er bleibt geduldig. Gottes Stimme ist beharrlich, leise, unaufdringlich, weil er wartet, dass wir reagieren. Ich bin schon verschiedene Male erpresst worden in meinem Leben und Erpressung bedeutet immer entweder oder. Entweder du tust das oder und so weiter. Und im geistlichen Bereich erpresst worden und in einem Fall hat es mir schon mächtig zu schaffen gemacht. Ich wusste genau, das ist von unten, aber es hat mich beeindruckt. Es gibt starke Mächte, da ist nicht zu spaßen. Aber ich wusste, es sind Mächte von unten, weil Gott erpresst uns nie. Wir müssen zwar die Konsequenzen des Ungehorsams tragen, aber er tritt nie so auf. Entweder tust du das oder das passiert, sondern er tritt auf und er wirbt um uns. Er wirbt darum, dass wir handeln. Auch in der Offenbarung, wo er auftritt und sagt, ich kenne deine Werke. Und dann sagt er auf, wenn du das tust, wird das die Folgen haben, wenn du das nicht tust, wird das andere. Aber er presst sie nie, sondern er appelliert und sagt, nun liegt es bei dir. Wenn du umkehrst, bekommst du dies und das. Wer Ohren hat zu hören, der höre. So ist Gott, voller Geduld und er stellt es einem Menschen frei, so zu antworten, weil er uns eben nicht als Marionette geschaffen hat. Diese drei Phasen des Hörens, Verarbeiten, geschieht im Herzen. Diese Verarbeitung braucht Übung, aber wir kommen da hinein. Und ich wünsche uns, dass wir Stille haben, dass wir Stille uns nehmen, um darin zu reifen. Die Summe unserer Jahre, die wir gläubig sind, deckt sich vermutlich nicht mit der Summe der Zeit, die wir wirklich hinter dem Herrn hergegangen sind in der Nachfolge. weil es immer wieder Zeiten gibt, wo wir abschweifen, wo er uns egal ist, wo wir nicht hinhören und wo wir eben keine geübten Sinne haben, wie es im Hebräerbrief heißt. Ihr solltet längst Meister sein und seid immer noch Schüler, sagt er damals. Und wie oft entdecke ich es bei mir oder auch bei anderen. Von daher, es gibt keine Alternative zur Stille. Und wenn wir uns vornehmen, eben kleine Dinge zu tun, statt über große nur nachzudenken, werden wir merken, diese Kontinuität im Sport, in einer bestimmten Disziplin, diese Kontinuität in der Stille vor Gott bringt mich weiter. Ich bekomme die Übung, ich bekomme geübte Sinne und dann kann Gott zu mir reden und ich werde sicherer darin, seine Stimme zu hören. Es ist wichtig, dass wir hören und umsetzen. Seid Täter des Wortes, heißt es im Jakobusbrief. Hören wird durch einen inneren Wandlungsprozess zum Gehorsam. Vom geistigen Vorgang des Hörens zur erlebbaren Praxis sind wir dran. Hier bei der Ausgabe, wir sind dran. Und Hören, Gehorsam und Erneuerung gehört dazu. Nur so werden wir in sein Bild umgestaltet. Wir werden nicht umgestaltet, indem wir Wissen aneignen, obwohl Wissen wichtig ist, sondern im Hören, im Prüfen und im Umsetzen durch die Praxis, indem wir das tun, was er gesagt hat. Nicht wahr? Wir werden immer Gott als Entschuldigung machen. Du bist schuld, dass du nicht zu mir redest. Du bist schuld, dass ich keine Vollmacht habe, weil du kniebig bist und so, nicht wahr? Nein, 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 nein. Wir haben versäumt, auf ihn zu hören. Wir haben versäumt, die Dinge umzusetzen. Ja, ich habe hier noch ein lustiges Bild, ultimativ. Manchmal hören wir und hören falsch, nicht wahr? Wer keine Fehler machen will, der belässt es beim Hören und tut nichts. Manchmal fordert uns Gott auf, etwas zu tun und wir denken, soll ich es tun? Es ist neu, wir lehnen uns aus dem Fenster und so. Wir werden sicher gehen, dass wir keinen Fehler machen, wenn wir nichts tun. Aber wir werden erfahren, dass Gott uns gebraucht, wenn wir es umsetzen. Und wenn wir Fehler machen, dann stehen wir dazu und sagen, tut mir leid, ich habe richtig gehört, aber falsch umgesetzt. Wie oft habe ich Fehler gemacht? Wie oft mache ich immer noch Fehler? Wie oft habe ich Menschen schon falsch geraten in der Seelsorge? Warum? Weil ich dachte, ach komm, das reißt du noch runter und dann hast du frei oder sonst was. Ne? Und so, ja, war nichts. Ich denke doch an eine Seelsorge, wo ich einer Frau, die Frau unterschied sich von meiner eigenen dadurch, dass sie alles tat, was ich ihr sagte, alles. Meine Frau tut das nicht, aber die Frau alles. Das ist wie wenn man jemand abschleppt, nicht wahr? Man muss auch für den anderen denken. Ich habe ihr einen Rat gegeben, in meiner nächsten Stille hat Gott zu mir geredet und hat mir klargemacht, das war Quatsch, das war nicht. Du hast geredet, ohne zu fragen. Du hast aus dem eigenen geredet, es war falsch. Und ich sagte, Herr, wie kann ich das in Ordnung bringen? Du weißt doch, die tut alles, was ich sage und so. Dann war es mir eine Last. Während ich darüber redete, rief die Frau an und sie sagte mir, du, diesmal habe ich nicht umgesetzt. Ich sage, Halleluja. Weißt du, eben gerade habe ich mit dem Herrn darüber gesprochen und habe ihn gefragt, wie kann ich das zurechtbiegen? Und jetzt ist das Problem gelöst. Es ist, Gott redet. Er hätte nicht zu mir reden können, wenn ich nicht in die stille Zeit wäre. Er hätte es vielleicht auch können, aber ich hätte nicht hingehört, weil ich ja zu beschäftigt bin. Wenn wir keine Fehler machen wollen, sagen wir, komm, vergiss es, ich tue gar nichts, dann mache ich auch keine Fehler. Aber ich mache uns Mut, nur wer etwas tut, macht Fehler. Wenn wir authentisch sind, brauchen wir keine Maske zu tragen, sondern können sagen, du, ich bin fehlbar. Es ist so, ich kann es nicht ändern, aber ich beuge mich darunter und ich werde das nächste Mal besser prüfen. Wir verlieren nichts, wenn wir als Mensch vor Menschen treten. Ich möchte abschließen mit einem Segen, der gesungen ist und uns er noch hineinführen soll in die Stille.
An solchen Veranstaltungen kommt man natürlich eher als organisatorisches. Erstmal, Ralf hat dann ein paar Schriften gemacht, die er nicht selbst geschrieben hat, aber die er sehr